Ja, also nochmal guten Morgen miteinander und ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Arne Elsen, hat Rina eben schon mich dazu ein bisschen angekündigt und ein bisschen Fragen so gestellt und mal so in das Leben hineingehorcht und von mir, von uns, von der Familie. Und ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung insofern, weil es gibt immer nichts Schöneres, als Gott die Ehre zu geben, zu erzählen, was Gott alles tut. Denn das ist also der teilweise bekannte, berühmte Heilungsevangelist Billy Smith, der hat auf seiner Visitenkarte auf der Rückseite das bestgehütete Geheimnis: Gott heilt heute noch. Jesus heilt heute noch. Jesus ist da, Gott ist da, es ist ein lebendiger Gott, es ist keine Theorie, es ist nichts, was wir quasi so proklamieren und dann hoffen, dass es auch stimmt oder dass wir mal so tun, als ob, obwohl unser Glauben oft ja so anfängt, könnte man sagen, irgendeiner erzählt was von Gott und dann sagen wir, naja, könnte sein, schauen wir mal, oder ob das jetzt auch stimmt oder wir probieren das mal mit Gott. Und nach erleben wir, dass Gott wirklich da ist, dass unsere Gebete wirklich erhört werden und dass er sich offenbart, wo wir, und das ist so ein Charakteristikum bei Gott, deswegen habe ich auch gesagt, so mit den Hobbys, Hunger und Durst auf mehr bekommen. Wo er sagt, ach, wenn man denkt, doch Mensch, das ist eine Gebetserhörung oder ich habe doch gebetet oder irgendwas stellt man fest, irgendwie ist er doch da. Und dann denkt man, naja, dann bete ich mal ein bisschen mehr, dann gucke ich mal und dann wächst unser Glaube und dann wollen wir noch mehr beten und so. Und er zieht uns immer weiter in seine Gegenwart und damit wird der Glauben immer intensiver und letztlich auch, muss man sagen, die Gebetserhörungen werden immer auffälliger. Es ist aber auch auf der anderen Seite, leider, leider könnte man sagen so, dass sehr viel von dem, was Gott tut, gar nicht bekannt ist. Ich komme aus der Gemeinde Elim, das ist ja so eine Nachbargemeinde hier in Barmitter-Munzburg. Und da beten wir viel für Kranke abends oder auch tagsüber. Und da kommen vielleicht, sagen wir mal, so im Durchschnitt so 30 Leutchen oder 40, 50 Leutchen abends nach vorne zum Gebet. Und wenn man dann fragt, na und wie war es denn so und wir haben ja gebetet, dann hört man das oder dass auch jemand selbst kommt und sagt, also seitdem ihr oder du oder wer auch immer gebetet hat, ist es besser geworden oder ich habe hier eine Heilung erlebt. Das sind, ich würde mal schätzen, vielleicht 20%, 30% höchstens und 70% erfährt man eher auf Nachfrage, dass man sagt, na, wir hatten doch gebetet, erzähl doch mal, ja, ja, das ist alles gut gewesen am nächsten Tag. Ne? Das sagt man höchstens, warum hast du das nicht erzählt? Ja, ich hatte keine Zeit, ich wusste nicht genau und wem soll ich denn? Und ja, und wenn man 1000 Zettel hinlegt und was man alles machen kann, um das ein bisschen zu aktivieren, es wird dann nicht unbedingt angenommen und dann sagt man, das ist ja komisch, nicht? Und auf diese Weise dann sagt man, also in dieser Gemeinde, ich weiß auch nicht, also Gott könnte eigentlich mal ein bisschen mehr tun oder irgendwie, also ich verstehe das gar nicht, warum Gott nichts tut, stimmt aber gar nicht, sondern es erfährt nur keiner so, nicht? Also es gibt eben auch, man muss sagen, also eine Seite, eine Gegenkraft könnte man, wie man es auch immer nennen will, die also ganz entschieden alles tut dafür, dass das bloß nicht bekannt wird, dass Gott heute noch heilt und dass Gott gut ist und dass er uns liebt, die Menschen liebt und alles für sie tut, wenn sie denn nur ihn an die erste Stelle stellen. So, das mal als ganz, ganz kurze Einführung. Wenn man sich überlegt, also ich bin ja jetzt heute hier, um mal so ein bisschen zu erzählen, wie mein Leben sich so entwickelt hat in den Glauben hinein, aus einer Seite, die eigentlich erstmal sehr gottfern war. So ist das im Grunde genommen eine Bestätigung davon, nicht? Also gut, immer Gott gesucht, also ich sag mal wir, also Anne, meine Frau, die ich dann irgendwann kennengelernt habe im Studium, wir waren mal da zusammen ein paar Wochen, dann waren wir wieder nicht mehr zusammen, 10 Jahre oder 15, dann sind wir wieder zusammengekommen und jetzt sind wir so ein paar Jahre verheiratet und irgendwie hat Gott das alles so zusammengeführt und eine tolle Familie draus geworden, was am Anfang also nun überhaupt nicht so schien, insbesondere weil wir uns in einer Zeit kennengelernt hatten, wo es eben mehr so darum ging, ja, man braucht irgendwie spirituelle Erleuchtung, wie schon mal eben ja kurz erwähnt. Und dann hat man sich in so einer Gruppe zusammengefunden. Das war so Anfang der 80er noch sehr so, ja, also damals, es gab also viele, die nach Indien gefahren sind, um da dann in irgendwelchen Klostern, Zen-Klöstern oder überhaupt nach Asien auch zu meditieren und da ein teilweise sehr strenges Leben zu leben oder Zeiten zu haben, wo man dann versucht eine Erleuchtung zu haben, sondern er versucht an nichts zu denken, stundenlang da sitzt, Zen-Meditation, so den Namen kennt ja der ein oder andere, das wird ja heute noch hier angeboten, also viele halten das für alternativ zum Christentum oder sogar für besser, also Buddhismus oder so, das sind Worte, der Dalai Lama, den sieht man dann immer so von verschiedenen Plakaten teilweise, der einem das empfiehlt, was hier irgendwie nicht so richtig zustande kommt, Frieden und Liebe in der Welt. Und das war so eigentlich die Zielrichtung von dem Gott. Im christlichen Sinne hatten wir eigentlich nicht viel erfahren. Wir kommen aus der evangelischen Landeskirche, wo einmal im Jahr zu Weihnachten zum Gottesdienst. Und ansonsten hat man eigentlich nicht viel mitgekriegt, bis auf die Konfirmation, aber die ist auch schon Jahrzehnte her. Und so war eigentlich das Leben damals geprägt von ständigen Meditationen, Yoga-Übungen bis zum Abwinken, also bis zu mehrere Stunden, 4 bis 6 Stunden am Tag Yoga und Bioenergetik und was nicht alles. Es waren also für die verschiedensten Übungen und Bemühungen, irgendwie im Bewusstsein zu wachsen, immer sehr teuer. Man musste sehr viel arbeiten. Während meines Studiums habe ich so 60 Stunden auf dem Bau gearbeitet in der Woche und nachts irgendwie versucht zu studieren. Am Wochenende Nachtdienste im Marienkrankenhaus, dann noch so Krankenpflege gemacht. Es war also sehr, sehr hart und arbeitsreich. Und das Fazit war so nach 10 Jahren intensivstem Bemühen. Man machte dann so in Indien waren das so 72 Stunden meditieren ohne Schlaf. Also die ganze Zeit versuchen dann nicht zu denken. Man wurde dann so wach gehalten, so mit so kleinen Hits auf dem Kopf. So kriegt man immer so einen kleinen auf den Dez, wenn man irgendwie einnickte. Das um nur mal eine Variante da kurz zu erzählen. Also, es war schon hart eigentlich und vor allen Dingen, es brachte irgendwie überhaupt nichts. Es wurde alles immer schlechter. Also die Gesundheit wurde immer schlechter, die Finanzen wurden, also man kam da gar nicht hinterher, was das alles kostete. Und wenn man sich das auf den Kopf stellt, also 4 Uhr aufstehen war das Allerspäteste. Und dann ging das halt los bis nachts um 1 mit diesen ganzen Yoga-Übungen und Meditation. Also es war schon, nicht, dass man sich nicht bemüht hätte. Also wenn man hier von Disziplin spricht, dann ist das alles irgendwie nur so ein Ferienjob oder sowas. Sonntags mal ein Gottesdienst, das ist da ganz anders. Und wenn man dann irgendwie keine Ergebnisse erzielt oder also das heißt irgendwie sich, woran man das auch immer festmachen will, also es gibt eigentlich auch gar keine Kriterien, die Welt wird eigentlich immer verrückter, man muss also eher gucken, dass man nicht also in diese Seite, also in Richtung Psychose und Verrücktheit abdriftet. Weil man dann eben auch mit Kräften in Berührung kommt, die es durchaus gibt im spirituellen Sinne, die man natürlich nicht, wie einem suggeriert wird, steuern kann und bewusst handeln kann und also den geistigen Kräften im Universum sagt, was sie zu tun haben, sondern dass man entscheidet sich dafür, man macht die Türen auf und dann ist man im Grunde genommen auch ausgeliefert. Also dann machen die mit einem, was man will, was die wollen. Und da es in der Regel nicht von Gott ist, sind das also eher so destruktive Tendenzen, wo man dann froh ist, wenn man nicht irgendwo in der Psychiatrie landet. Also das ist eigentlich so, oder auch mindestens Depressionen, wird regelhaft von den Leuten erzählt, die sich eben intensiv mit dem Buddhismus beschäftigen. Also eben nicht nur so ein bisschen oder 20 Minuten Yoga, im Sportstudio wird es angeboten, tut mir auch ganz gut, sondern das wirklich, und das kann man auch nicht trennen, mit diesem weltanschaulichen Hintergrund eben der Harmonisierung, der Yin-Yang, der weiblichen, männlichen Energien und der spirituellen Energien, der guten Kräfte des Universums, was einem da im Ayurveda und dieser ganzen Wellness-Geschichte ja auch noch mit da angedichtet wird, was man eben nicht hinterfragt, weil das hört sich alles so toll an, kostet natürlich ein paar Mark, aber wenn es denn hilft und was das eigentlich für ein Braten ist, den man da isst, das erfährt man erst, wenn man sich da wirklich intensiv mit beschäftigt und plötzlich sieht, dass das eben in Wirklichkeit eine geistliche Angelegenheit ist und eben nicht nur so ein bisschen, dass meine Verspannungen im Rücken besser werden. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema, abendfüllend könnte man sagen. Nicht uninteressant hier in der heutigen Zeit. Aber sagen wir mal so, also wir haben das also sehr intensiv gemacht. Kurzum, es ging uns immer schlechter. Irgendwann, Gott sei Dank, könnte man fast sagen, ist der Gruppenleiter gestorben. Die Gruppe hatte sich aufgelöst. Wir waren in einer Gruppe von 10 Personen. Und danach bin ich halt sehr krank geworden auf verschiedene Weise. Das ist also das, wir müssen so ein bisschen an so ein Zeitfenster halten. Nicht, dass wir so, wer möchte sonst bis heute Abend so. Also, dass wir, ich bin also sehr krank geworden in einer stillen Hirnentzündung beidseits. Das war ganz unangenehm, weil ich immer hohes Fieber hatte, also über mehrere Monate, eigentlich fast nie unter 39, eher so 39,5 bis 41 Grad, trotz den Antibiotika, und es war die Nase überdicht und ich hatte immer Kopfschmerzen. Und dann war auch noch ein Kollege von mir mit 34 Jahren genau daran gestorben, was man gar nicht so weiß, dass bei Stirnentzündung das sehr schnell auf die Hirnhäute übergehen kann. Und der hat also das genau bekommen, eine Meningitis, eine Hirnhautentzündung, und war nach 6 Stunden tot. Und das war so mein Kollege, mit dem ich die ganze Zeit zusammen und viele da hier in Barmbek im Krankenhaus gearbeitet haben, auf der medizinischen Aufnahme und Intensivstation. Wir kannten uns ja alle, keiner hat da unter 80 Stunden in der Woche gearbeitet. Das ist wiederum für Ärzte normal, dass man da so diese 32-Stunden-Dienste macht, mit 2 Stunden immer unterbrochen, so im 10-Minuten-Takt mal ein bisschen Schlaf. Und ansonsten macht man, da man sowieso im Tiefschlaf ist, so könnte man fast, aber es ist ein Automatismus, es sind Gewohnheiten, aber man hat da ein gutes Gefühl dafür, dass es sollte möglichst nichts passieren. Und es passiert in der Regel auch nichts, weil man eben so geübt ist und dass er so routiniert ist, nicht? Und das ist so, dass das Dasein eines Arztes im Krankenhaus, 80 bis 100 Stunden in der Woche. Und dann hat man gesagt, oh Mensch, und so hätte er sich mal ins Bett gelegt, dann wäre er jetzt nicht tot. Und das war ein Schock für die ganze Klinik. Das war 2000. Und man sollte eben nicht so viel arbeiten und man sollte vor allen Dingen, wenn man krank ist, nicht immer weiterarbeiten. Und genau das tat ich. Also mit den Antibiotika, mit diesen immer ständig Fieber, eine Woche krank, eine Woche zu Hause und eine Woche arbeiten, weil man kann ja auch nicht immer krank sein und so. Nicht? Und 40 Grad Fieber, also war eigentlich noch kein Grund, zu Hause zu bleiben, weil das, sonst hätten die anderen ja mitarbeiten müssen. Also auch da ist es eigentlich eine Sache, die man so, man muss sich das so ein bisschen, also das sind Extremsituationen. Aber wenn man heute ins Krankenhaus geht und sich anschaut, wie die Menschen dort arbeiten, also Ärzte und Pflegepersonal, dann ist das auch eine Extremsituation. Das ist aber nur teilweise ja bekannt. Wer soll es denn auch bezahlen, wenn es nicht so wäre? Dann wäre das noch alles schwieriger mit dem Gesundheitssystem. Naja, nun, also jedenfalls, die HNO-Ärztin damals sagte mir, das muss alles aufgemacht werden, also muss operiert werden, muss also ihr Gesichtsschädel und so. Nicht, dass ich kannte diese Operation, damit die ganze Entzündung rauskommt und abfließen kann. Und da war ich natürlich nicht so heiß drauf. Nicht? Also das war nun auch nicht toll. Und dann irgendeine Bekannte sagte, Mensch, auch eine Alternative, vielleicht, also es gibt christliche Gemeinden, da wird für Kranke gebetet, kannst ja mal hingehen und gucken, ob da vielleicht was passiert, ob du gesund wirst, schaden wird das wohl nicht. Und dann war das so, und dann dachte ich, ja, nee, also ich meine, also ich stehe eh mit dem Rücken an der Wand und mir geht's wirklich ganz miserabel, fährst du mal hin. Damals war ich schon mit meiner jetzigen Frau, also waren wir befreundet, also wohnten wir zusammen im Schulterblatt. Da ging über von der alten Flora, das war so unsere Heimat, da so in der Region. Und fahren wir mal hin. Das war in Kiel, abends 19 Uhr im Heilungsgottesdienst mit Billy Smith in der Pfingstgemeinde. Der hatte eine Woche Heilungsgottesdienste abends gehalten. Das macht er also ja heute auch noch, also das macht er seit 40 Jahren. Und was ich nicht wusste, war, dass er eben sich immer von Gott zeigen lässt, welches Thema am Abend dran ist. Und wir fuhren da also hin und das Thema des Abends waren Atemwegserkrankungen. Wir saßen da so in den Stuhl rein und die Nachbarn sollten dann den Patienten, die wegen Heilung gekommen waren, die Hand auf die Schultern legen. Wurde auch so gemacht und von der Predigt erinnere ich überhaupt nichts. Es hatte mich eigentlich auch nicht sonderlich interessiert, sondern nur was jetzt passiert. Und dann war es eben so, dass wir nach Hause gefahren sind und am nächsten Tag, man soll es nicht glauben, war alles weg. Alles gesund. Wunderbar. Preis dem Herrn. Das fanden wir erst mal schon klasse. Ich sagte, Anne, Mensch, guck mal hier, also kein Fieber mehr, die Nase frei, keine Schmerzen mehr, alles in Ordnung, das ist ja sagenhaft. Da fahren wir heute gleich nochmal hin, weil ich habe ja auch noch diese Neurodermitis, schon seit vielen Jahren. Und das ist ganz unangenehm, weil ich muss mich immer eincremen, an den Ellenbogen und so, damit das nicht rissig wird und blutig und so. Und das ist alles ganz schrecklich. Und wie das, manche kennen das. So, wir fahren wieder hin. Thema des Abends erfuhren wir dort. Wir wussten, es war ja vorher nicht bekannt. Hauterkrankung. 200 Leute waren da. Es war, also mindestens, es war schon vor der Tür, also kamen alle gar nicht mehr rein. Und die alle Arten von Hauterkrankungen, man sah vorne nichts, man kriegte von der Predigt nichts mit. Irgendwo hatte ich so einen Arm behealed. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Und am nächsten Morgen war nichts mehr da. sagte wieder, Mensch, das ist ja sagenhaft. Also was passiert denn da eigentlich? Zwei Heilungen, das wussten wir ja gar nicht, dass es sowas gibt. Wir sind ja als Ärzte oft so hilflos, wenn es um Menschen geht und wissen immer nichts, was wir machen können. Und da sind also so viele Menschen hingefahren. Gibt es noch andere Beispiele dafür, also von Heilungszeugnissen dort bei dem dem Abend? Lass uns mal kurz, also jedenfalls war es eigentlich so, dass wir sehr überrascht waren. Und man muss betonen, dass uns alles, was jetzt mit dem Predigtteil anging oder was jetzt irgendwie die Verkündigung oder sonst wie, das war eigentlich alles für uns völlig uninteressant. Denn wir sind ja wegen der Heilung dahin gekommen. Und das hatten wir den Eindruck jetzt, dass das wohl so passiert bei Gott, dass man geht dahin in so eine Gemeinde, wo eben gerade so eine Veranstaltung ist, und dann wird gebetet und gut ist, weil man wird geheilt. Und das müssen wir jetzt nur als Ärzte lernen. Und da hatten wir schon so ein paar Fragezeichen, warum das keiner weiß, wenn das denn so einfach ist. Und das ist auch viel günstiger, also für die Krankenkassen zum Beispiel, ist das natürlich sehr angenehm. Und man soll es nicht glauben, es gab mal einen, oder es, ich weiß nicht, was er jetzt macht, ist, glaube ich, irgendwo auch Gemeindeleiter, ein Pastor da in Neumünster, Rendsburg oben, der mit der Techniker einen Vertrag hatte. Die haben ihm ihre Versicherten sonntags in den Gottesdienst geschickt, weil er dort eben für Kranke gebetet wurde. Aber das ist eine andere Geschichte. So, und da dachte ich, okay, toll, das läuft ja noch ein paar Tage und ich habe ja auch noch eine Schilddrüsenüberfunktion. Das können wir gleich, dann haben wir so einmal so, ne, so Komplettprogramm, also einmal durch, so TÜV und so, dann dachte ich, ja, also dann machen wir das ein bisschen geschickter. Wir fahren ein bisschen eher hin, dann kann er in Ruhe seinen Gottesdienst machen, ne? Also er hat keine Zeit, ich habe keine Zeit, und wir vorher am Eingang treffen wir uns, er betet kurz, ich fahre nach Hause geheilt und gut ist. So war so ein bisschen so die Vorstellung. Ich dachte, mal schauen, ob das so ist. Also das würde das ja nur noch bestätigen, was wir jetzt so als Eindruck haben. Tja, dann habe ich also gelernt, was also Schilddrüsenüberfunktion auf Englisch heißt, und haben uns darauf vorbereitet, und wir sind auch tatsächlich 10 Minuten früher, also Pünktlichkeit ist bei uns immer nicht so eine ganz einfache Sache, also überhaupt schon chronisch, könnte man sagen, sind wir so 10 Minuten vorher da gewesen, haben gesagt, hallo, Willi, und so, und dann war dann auch so Begrüßung, der Besucher, der Gottesdienstbesucher vorher, stand da so an der Tür, und er ist ja, wenn ich kenne, so 150 Kilo, Texaner, also so ein bisschen sehr salopp, so als Amerikaner, und dann sagt, ja, und so, ob er mal kurz beten könnte und so, ne? Also wie das ist, ich hätte ja mit dieser Schüttelfunktion, also ich würde auch nicht lange stören, und dann kann ich auch wieder nach Hause, und er kann dann seine Sachen machen, und nur, dass das mal kurz in Ordnung kommt, ne? So guckte er mich an, so völlig entgeistert, fing schallend an zu lachen, ich verstand das überhaupt nicht, hat er mich in den Arm genommen, meinte, ich sollte mal erstmal aufhören zu rauchen, und das Thema war jetzt auch nicht unbedingt Schilddrüse, sondern das war für Kinder. Und dann haben wir uns, also ich meine, wenn man schon mal da war, also in diesem Gottesdienst, dann haben wir, okay, haben wir dann uns angehört. Ich erinnere das aber trotzdem, weiß ich gar nicht mehr, was, es war unbefriedigend. Und tatsächlich, es war auch keine Heilung da. Und dann dachte ich, das ist jetzt aber wirklich, also ich meine, wenn man jetzt gewusst hätte, immer wenn ich da hingehe und für mich beten lasse und ich werde gesund, dann ist die Sache klar, wenn ich nicht geheilt werde, ist die Sache auch klar, aber mal ja, mal nein, das war das, was uns jetzt wirklich Rätsel aufgab und wo wir sagten, das gilt es irgendwie zu verstehen. Also ich meine, die Heilung kann man nicht wegdiskutieren, die ist da, eindeutig, und aber ist eben nur 2/3 so quasi, ne? Die Schilddrüsenüberfunktion hatte ich ja noch. Was hat es jetzt damit auf sich? Mit Gott und Heilung und im christlichen Sinne. Und ich meine, es war es uns wert, weil Anne ist, meine Frau ist auch Ärztin. Sie ist in einer Alzheimer-Forschung im UKE da, so Neurologie, Psychiatrie mehr. Jetzt seit 6 Jahren allerdings im Mutterschutz. Weil Familie war dann plötzlich, hat Gott gesagt, wieder so, das Berufliche und Karriere ist eigentlich jetzt nicht so angesagt, sondern also es ist auch Familie da, wo es für uns vorher überhaupt nicht klar war, weil wir beide unseren Job eigentlich, man soll es nicht glauben, trotzdem gerne, sehr gerne machen, und dachten, naja, wir brauchen auch nicht unbedingt Kinder, aber dann kamen die Kinder, die vorher nie gekommen waren, und so muss man sich also dann darauf einstellen, und wir genießen das aber auch jeden Tag, muss man sagen, die Kinder sind fantastisch. Naja, in Klammern. So, jetzt, also das es ist, also jetzt also, haben wir dann also angefangen zu lesen, alles, was mit Heilung zu tun hat, und weil wir das unbedingt verstehen wollten. Und weil wir wollten ein Muster erkennen, wann heilt Gott, wie kriegt man das hin, dass man eben insbesondere als Arzt dann das was anbieten kann. Und dann kann man sagen, okay, hast du hier was, was ich für Medikamente. Und dann haben wir aber auch noch das Gebet in der Pipeline. Und unter bestimmten Voraussetzungen, wenn es denn Voraussetzungen sind, und wenn ja, was für welche, gibt es eben auch das Gebet als Möglichkeit, gesund zu werden. Und da haben wir dann alles gelesen, was es in diesem Bereich zu lesen gibt. Es gibt sehr viel darüber zu lesen. Und also an erster Stelle zum Beispiel das Wort Gottes, die Bibel. Und dann hatte der Billy, der hat auch einige Bücher geschrieben und hatte da sehr stark, also so sehr viele Empfehlungen, was man so machen sollte, wenn man also mal eine Heilung erlebt und überhaupt, wenn man also mehr in die Beziehung mit Gott hineinwachsen will und wenn ein, also Gott, also man könnte sagen, angesprochen hat. Und da steht dann zum Beispiel, oder hat es so empfohlen, dass man sonntags in Gottesdienst geht, auch wenn er nicht da ist, dass man sich eine Gemeinde sucht und mal so 3 Monate zur Probe Gott an die erste Stelle stellt. Das heißt, dass man ganz viel beten sollte, also mindestens 3-mal täglich und so viel wie möglich eigentlich, dass man sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, dass man also auch Geschwister, also so Menschen sucht, die gläubige Menschen, mit denen man sich dann austauscht und dass man jeden Tag in der Bibel liest, am besten laut, weil das wäre glaubensstärkend oder das war für uns damals also ein Wäre. Heute würde ich das also unbedingt bestätigen, dass das so ist. Und fallen dann immer noch so eine CD, Gesundheit, ein Geschenk Gottes. Das ist so eine CD, wo nur Heilungsstellen aus der Bibel aneinander gereiht aufgezählt werden, gesprochen werden und dass man die am besten 24 Stunden hört, Tag und Nacht. Und da seien also auch schon viele bei gesund geworden. Also zum Beispiel, wenn man, also gibt's da so Zeugnisse, wenn jemand das 40 Tage da laufen ist, der taubstumm geboren war, plötzlich anfängt zu hören. Und also wirklich Wunder passiert sind. Und dann dachten wir, naja, und vor allen Dingen, wenn Glaube entsteht durch das Hören des Wortes Gottes, das ist eigentlich ganz praktisch, weil man hört es ja die ganze Zeit dann. Und die läuft also heute nach 7 Jahren immer noch bei uns im Schlafzimmer, also Tag und Nacht, bis auf einige Unterbrechungen die ganze Zeit, erleben wir als sehr stärkend. Und dann, ja, dann muss man sagen, geschahen so ein paar Dinge. Also erstmal fingen wir an, im Wort Gottes zu lesen. Und da habe ich dann, oder haben wir Stellen gefunden, die in der Bibel stehen, die sind ganz unglaublich. Also die fielen uns damals schon auf. Zum Beispiel, dass einer der zentralen Sätze war, der Gott sucht, muss glauben, dass er ist und dem, der ihn sucht, ein Belohner sein wird. Und dann dachte ich, das ist ja total klasse, weil ich liebe Belohnungen und ich liebe Geschenke. Und wenn ich jetzt Gott an die erste Stelle stelle und ihn suche immer, dann will er mich belohnen. So verstehe ich das jetzt mal. Und suchen, also und am besten noch, je mehr, desto mehr. Das heißt, je mehr ich ihn suche, desto mehr will er mich beschenken. Und dann fast gleichbedeutend, wenn wir Gott an die erste Stelle stellen, dann will er uns alles andere hinzugeben. Alles. Über dieses Wort bin ich gestolpert. Alles, was heißt denn eigentlich alles? Und dann habe ich gesagt, also ich habe eigentlich auch alles. Ich habe Bedarf auf allen Ebenen. Nicht? Ich habe Bedarf im Bereich der Finanzen, ich habe Bedarf in Gesundheit, Beziehung. Also jeden Bereich meines Lebens, da genau brauche ich im Grunde noch, also viel mehr. Von Gutem, ne? Also mehr Gesundheit, mehr Knete, mehr Beziehung, mehr was weiß ich, Ansehen und Erfolg, also von allem mehr. Und das will Gott mit, also er sagt ja nicht, es wird mit dir immer schlechter werden. Und er sagt auch nicht, für ein paar Monate oder für eine Zeit lang wird es dann gut sein, aber danach nibbelst ab. Sondern er sagt, ich will dir immer mehr geben. Ich will dir alles geben. Also dieses Wort alles ist wirklich, also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wenn du mich an die erste Stelle stellst. Und dann geht das immer so weiter. Das sind ja, also die Bibel ist wirklich ein erstaunliches Buch. Der glaubt, dem soll jeder Umstand zum Besten gereichen. Oh, Also hier sind ganz viele Umstände und die reichen mir eigentlich so erstmal so spontan nicht zum Besten. Kann ich jedenfalls nicht sehen. Die sind eigentlich alle ganz schrecklich. Also das wäre schon mal gut, wenn die jetzt also sich verändern würden. Und wir als gläubige Menschen gehen von Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Konnte ich also erstmal jetzt auch nicht so finden, dass das bei mir so war. Also ganz eindeutig eher würde ich sagen, nicht unbedingt. Es war ein Abstrampeln, um irgendwie nicht da irgendwo verschütt zu gehen oder sonst wie noch kränker zu werden. Und dann der Gipfel von allem, die an mich glauben, werden dieselben Wunder und Zeichen tun, die ich tue und noch größere. Also jetzt spätestens hört es auf. Das kann ja wohl nicht sein. Und dachte ich mir, also nehmen wir mal an, also Gottes Wort ist eindeutig nicht wahr. Oder es glaubt keiner. Es kann nur so sein. Eins von beiden. Weil es macht ja keiner. Und seit 2000 Jahren macht das keiner. Also Jesus hat das gemacht. Also das steht hier jedenfalls. Wir nehmen mal an, dass Jesus auch so gelebt hat und dass das auch echte Zeugnisse gewesen sind. Aber seitdem hat das keiner gemacht. Das wäre wahrscheinlich in der Geschichte bekannt gewesen. Insbesondere, wenn da steht alle und nicht einer in 2000 Jahren. Jeder, der glaubt, wird dasselbe tun. Und es tut keiner. Also damit sind wir relativ schnell durch. Jetzt wissen wir, dass Gottes Wort nicht wahr ist. Oder es gibt auch hier was zu verstehen. Ich habe irgendwo eine Blockade in meinem Hirn, was ich nicht weiß, warum das irgendwie einerseits Gottes Wort doch wahr ist, weil alle behaupten ja nun mal, dass Gottes Wort wahr ist. Und man hört ja auch immer wieder von Wundern und Zeichen. Und es gibt ja diese Heilung, die kann man, wie gesagt, nicht wegdiskutieren. Und auf der anderen Seite tut es aber auch nicht, also jeder gläubig, also Tausende von Menschen, also es gibt ganz viele Millionen, könnte man sagen, die sich gläubig nennen. Also wenn die alle genau das Gleiche tun würden, dann würde die Welt anders aussehen. Also das ist also auch nicht wahr. Aber also wo ist denn, also das hat in mir eine Spannung erzeugt. Ich konnte fast gar nicht mehr schlafen. Weil es ist so eine Diskrepanz zwischen dem, was tatsächlich ist, und Gottes Wort, das sagt er, also irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht. Und auch vor allen Dingen, weil da steht auch nicht, wenn du 40 Jahre gläubig bist oder wenn du 3 Gottesdienste in der Woche besuchst oder sonst irgendwas oder in eine christliche Familie hineingeboren bist. Da steht alle. Und dann dachte ich mir, also das auf jeden Fall scheint nicht so zu sein, dass es hier um eine Zeitfunktion geht. Das heißt also wie lange ich jetzt gläubig bin, scheint offenkundig nicht der entscheidende Punkt, sondern wahrscheinlich, also so habe ich mir das ein bisschen interpretiert, eine Frage meiner Glaubensintensität. Wie stark mein Glaube jetzt ist Ursache davon, was ich für Ergebnisse erziele in meinem Glaubensleben. Und somit stellt sich die Frage, wie kann ich meinen Glauben intensivieren? Weil das wollte ich. Ich wollte diese ganzen Blankoschecks, also das, was ich jetzt eben aufgezählt habe, das wollte ich unbedingt. Und zwar sofort. Ne? Keinen Tag länger in diesem Elend mehr. Ne? Also ich fand das alles so schrecklich. Und im Vergleich zu dem, also von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, also Herrlichkeit in dem Vergleich, wenn ich da über die ganzen Leute rübersteige, wenn ich in meine Wohnung gehe, da im Schulterblatt und die ganzen, die da immer ihre, die einen laufen weg, die anderen laufen hinterher, also Polizisten und Demonstranten und mit den Pflasterstangen und jede Woche da mit den Helmen und Schlagstock, sie können hier jetzt nicht durch in ihre Wohnung, wir haben Schlagstockeinsatz und so und das war regelhaft. Wir wohnen da jetzt seit 3,5 Jahren nicht mehr. Also insofern weiß ich nicht, wie es jetzt ist, aber früher war das auf jeden Fall so. Es war irgendwie ganz merkwürdig. Und dann dachte ich mir, okay, wir sind noch innerhalb der 3 Monate, Gott zur Probe. Wir machen das jetzt mal so. Ich mache jetzt einfach das, was Gott sagt. Weil diese Stellen sind mir auch relativ schnell aufgefallen. Da steht dann zum Beispiel, betet ohne Unterlass. Dankt in allem für alles. Freut euch alle Zeit im Herrn. Und dann dachte ich, also das mit dem Danke sagen, okay, das mache ich jetzt einfach, obwohl ich also zu 3/4 nicht unbedingt Danke sagen würde von meinem Menschlichen. Also ich meine, wenn ich überall Schmerzen habe oder wenn dies nicht gut geht und das nicht gut geht, warum soll ich jetzt Danke sagen? Aber ich sag jetzt einfach mal Danke, weil steht hier, ja, soll ich machen. Und ich versuche, so viel wie möglich zu beten. Und dann dachte ich mir, dann haben wir unser Leben Jesus übergeben in der Zeit. Und dann dachte ich, also was total klasse wäre, wenn jetzt so ein Schalter umklappt und ich von automatisch eigentlich die ganze Zeit bete. Das wäre total nett. Dann bräuchte ich, das ist die Sache erledigt, ich bete quasi von selbst die ganze Zeit. Ich bin also eine neue, steht ja da, eine neue Existenz, eine neue Schöpfung sind wir in Jesus Christus. Also in dem Moment, wo wir ihm unser Leben gegeben haben, sind wir eine komplett neue Schöpfung. Das steht da. Ich nehme mal an, dass einige hier auch ihr Leben Jesus übergeben haben. Wenn das so ist, dann, also ich hatte es ja damals auch gemacht, dann müsste man ja jetzt irgendwie sehen, dass ich jetzt irgendwie eine neue Schöpfung, also ich hatte genauso zwei Beine, ich habe genauso zwei Arme und ich habe es nirgendwo sehen, dran festmachen können, dass ich jetzt eine neue Schöpfung war. Schön wäre es ja, wenn es wenigstens geistig passiert wäre, wenn ich jetzt also eben die ganze Zeit bete und im Jubel bin und vielleicht mit meinem Kopf schon im Himmel und so, ne? Also irgendwie schon irgendwo das spürbar wäre. Und das habe ich aber vergeblich gesucht. Ich hatte eher den Eindruck, je mehr ich mich jetzt bemühe zu glauben, umso mehr werden mir irgendwie immer ständig Stöcker zwischen die Beine geworfen. Also es wurde eigentlich immer schwieriger, jetzt die ganze Zeit Dank zu sagen in allem, weil dann hakte es hier, dann hakte es da. Und so ist, also irgendwie war das ein bisschen holprig. Und also das so mit diesem Schalter, das wäre schön gewesen. Meine Erfahrung ist, es ist kein Schalter. Wenn es kein Schalter ist, und nach 2-3 Wochen, wie gesagt, war ich damit klar, dass es das nicht gibt, dass ich nicht von selbst jetzt der absolute Anbeter bin, welcher sein könnte, hätte ja sein können, wenn ich mein Leben Jesus übergebe, gläubig bin so quasi, also jetzt mindestens mal probeweise, da habe ich gedacht, okay, dann muss ich wohl ein bisschen nachhelfen. Das mit meiner Gesinnung, das klappt wohl nicht so ohne weiteres. Also habe ich mir einen Wecker gekauft, so im etwas übertragenen Sinne, so eine Digitaluhr, wo man also alle 10 Minuten so einen Wecker einstellen konnte. Dann habe ich gesagt, okay, dann werde ich mindestens, weil einmal in der Woche im Gottesdienst ist zu wenig, 3-mal am Tag ist eigentlich auch zu wenig. Also man könnte das, wenn man das statistisch sagt, 97% Dunkelheit, 3% Licht ist mir zu wenig. Wenn man sagt, also man soll auch dann noch Licht sein für andere. Also ich meine, das ist also ein Anspruch, den ich hier noch gar nicht so erfüllen kann. Also werde ich mal den Takt erhöhen und mal so ein bisschen gucken, was passiert, wenn eben die Frequenz erhöht wird mit meiner Anbetungszeit, mit meiner Gebetszeit. Und dann habe ich das angefangen, so alle 10 Minuten laut, wenn ich alleine war und wenn ich irgendwo mit anderen zusammen war, dass ich dann wenigstens innerlich so, ja, einen Tag vor Meier und so, ja, du bist fantastisch und so, das ist also mindestens so für 2-3 Minuten, dann nibbelte das irgendwie wieder ab und dann so, dann klar, aber hatte ich ja nur 6-7 Minuten bis zum nächsten Klingeln. Und so habe ich das dann einfach gemacht, weil ich wollte möglichst genau das tun, was also in der Bibel steht und was Billy gesagt hat, was relativ identisch war, um jetzt mal zu gucken, ob das mit Gott so klappt und so funktioniert und so ist. Weil wenn ja, dann ist das die Entdeckung. Und wenn nein, bin ich halt dann auch nach 3 Monaten und so viel Zeit war es mir wert, durch mit christlichem Glauben. Dann könnte ich mir wieder was anderes überlegen. Also diese östliche Meditation hatte ich ja nun schon hinter mir, das wusste ich, dass das nicht funktioniert, aber es war ja eine Hoffnung weiter. Also dieses Streben war schon echt. Und das ging so weit, das muss man sich vorstellen, dass ich hatte ja nun einen relativ guten Job, obwohl er sehr anstrengend war im Krankenhaus. Ich hatte da 10, 14 Jahre Assistentenzeit hinter mir, wäre jetzt also dann irgendwann Oberarzt und Chefarzt und man bewirbt sich und macht da so Karriere. Und dann gibt es noch diese komischen Niedergelassenen, die ihre Patienten immer ins Krankenhaus schicken. Und dann war mir klar, das wollte ich auf jeden Fall nicht so einer werden, weil die alle überhaupt keine Ahnung haben von ihren Patienten. Die gucken die auch gar nicht an, offenkundig, weil da steht dann Verdacht auf Lungenentzündung und in Wirklichkeit haben sie eine Blasenentzündung oder umgekehrt. Das stimmt alles gar nicht. Also ein Drittel der Einweisungsdiagnosen haben überhaupt nur gestimmt. Und dann dachte ich, also die müssen eigentlich, ich weiß auch nicht, was die da so machen, aber die Patienten angucken, also das irgendwie funktioniert da wohl nicht so richtig. Und ein echter Wissensdefizit auch noch, weil man sich gar nicht so um die Fortbildung kümmern kann, wie im Krankenhaus, da kriegt man das alles von selbst, weil man da ständig fortgebildet wird und der Wissensfluss ist da einfach größer und also niedergelassen, das kam für mich auf jeden Fall nicht in Frage. Das Doofe im Krankenhaus ist nur, dass man sonntags immer arbeitet. Und nachdem ich also 5 Wochenenden in Folge gearbeitet habe, also Freitagmorgen bis Samstagmittag, Sonntagmorgen bis Montagmittag und dann immer noch so 1-2 Stunden jeweils schlafen, habe ich gesagt, das funktioniert irgendwie. Die 3 Monate sind ja nun bald um, also muss ich mir einen neuen Job suchen, damit ich sonntags in Gottesdienst gehen kann. Weil das war ja ein Teil des Programms. Und dann habe ich gesagt, okay, Herr, also das ist es mir ebenfalls wert, weil ich will einfach wissen, ob es dich gibt und ob das alles so stimmt mit dir. Ich wollte es wirklich wissen. Und ich sagte, also von meinem Teil will ich auch alles tun, um hinterher sagen zu können, es gibt dich nicht oder es gibt dich. Weil so ein bisschen mal testen, da sitze ich ja in 20, 30 Jahren noch dran. Und also ich bin also damals mit der Überfunktion sowieso also ein etwas eher ungeduldiger Typ so gewesen. Es wird so langsam besser mit mir, dass also ich also so viel Zeit nun auch nicht hatte oder investieren wollte, sondern ich wollte es eigentlich relativ schnell auf den Punkt gebracht wissen. Und dann war es so. Dann habe ich mir also verschiedene Praxen angeguckt. Ich dachte also, ich werde niedergelassen sein, okay, aber keine 5 Jahre. Dann werde ich mir also in der Zwischenzeit werde ich irgendwas anderes machen. Das ist jetzt also, wie gesagt, schon 7, 8 Jahre her. Hatte dann eine Praxis gefunden, da von wegen kennen, also für Dr. Mangels, mein ehemaliger Kollege, ist in den Ruhestand gegangen, da in der Bramfelder Chaussee beim ehemaligen Max Bar nebenan, Bramfelder Dorfplatz. Relativ unscheinbare Praxis. Was ich nicht wusste, war, dass es eine Diabetes-Schwerpunktpraxis ist und damals auch schon war und dass die Diabetes-Schwerpunktpraxen ganz andere Finanzierungsmöglichkeiten haben, wenn man so will, weil die Schulungen der Diabetespatienten anders vergütet werden bei den Krankenkassen und man da plötzlich diesen starken finanziellen Druck nicht mehr so hat, sondern in gewissen Freiraum, so dass man zum Beispiel die Praxis auch selbst gestalten kann und nicht so frustriert ist wie eben die armen Kollegen Hausärzte, so muss man ja sagen, die, wenn sie keine Spezialisierung haben, wirklich sehr gebeutelt sind und teilweise ja, wie man heute weiß, also Freitagabend nach London fliegen, um da einen Bereitschaftsdienst zu machen, 2000 Pfund auf die Hand kriegen, am Montagmorgen wieder in ihrer Praxis sind und mit diesem Geld dann halt die Praxis finanzieren, weil sie hier schon längst pleite wären. So ist das in der Schwerpunktpraxis nicht, Gott sei Dank. Das wusste ich aber nicht, dass es sowas war. Im Gegenteil, ich saß jetzt in der Bank und sollte ganz viele Darlehen unterschreiben, viele 100.000 Euro. Und mir lief der Schweiß und zitterten die Hände, weil das war etwas, was ich nicht gerne machte. Deswegen hatte ich mich früher auch immer so angestrengt mit dem Arbeiten. Ich mache nicht gerne Schulden machen. Na, weil mir das immer so ein ungutes Gefühl gibt, hoffentlich schaffe ich das auch, das alles abzubezahlen. Und nun habe ich da also viele, viele Kredite unterschrieben und die haben sich über das Golfspielen unterhalten, also der Banker und der Steuerberater und mein Kollege. Und haben gesagt, ja, unterschreib mal ruhig. Also ich sagte, ich habe keine Patienten, ich weiß gar nicht, wie das abbezahlen soll, als wie ich da jemals wieder rauskomme. Was mache ich bloß? Herr, für dich mache ich das. Weil ich will wissen, ob es dich wirklich gibt und ob ich hier auf eine Goldader gestoßen bin. Auf den Schatz in meinem Leben. Und dann habe ich angefangen und saß da. Morgens kein Patient, nachmittags kein Patient, so in etwa. Also es füllte sich dann relativ schnell, muss man auch sagen. Also das dauerte nicht lang, also schon nach wenigen Tagen eigentlich. Und dann habe ich gedacht, dann legen wir noch einen drauf. Vielleicht gilt das ja auch für das Beten für andere, wo in der Bibel steht, also wenn du krank bist, dann sollst du zu deinen Ältesten und Diakonen gehen und für dich beten lassen. Vielleicht gilt das auch für Ärzte. Und dann habe ich angefangen, so ganz vorsichtig, damit die mich nicht für verrückt erklären oder so. Ich sagte, ja, also übrigens, wenn ich nicht so recht weiter wusste, so ich bin ja ein sehr gläubiger Mensch und ich bete auch, also gläubige Menschen, also christliche Praxis, das habe ich damals schon so ein bisschen den Titel eingeführt, ist so, man betet auch mal für andere und wenn sie möchten, also wenn sie wollen, kann ich auch für sie beten sonst so. Nur wenn sie wollen. Und dann so ganz vorsichtig so, nicht? Und dann, naja, dann kam dann so, okay, können Sie? So, und dann habe ich dann also nach und nach das häufiger mal gemacht, dachte dann mal schauen, was jetzt passiert und habe dann angefangen, ganz erstaunlicherweise und sehr erfreulicherweise positives Feedback zu bekommen. Das dann den Patienten, Mensch, Herr Esel und so, übrigens, fand ich nett, dass Sie haben ja letztens für mich gebetet, ist auch gleich besser geworden oder dann irgendwie später, es wurde besser oder es war gleich gut oder je nachdem, aber total klasse, gute Idee und finde ich, können Sie auch gerne mal wieder machen und so, ne? Irgendwie fühlt sich gut da an, so, ne? Und ach, das ist ja schön, ne? Also mindestens nicht total daneben. Und dann wurde das eigentlich immer mehr. Weil ich dachte, ja, wenn die Patienten das gut finden, dann kannst du also nochmal und dann nochmal ein bisschen mehr und dann irgendwie eigentlich fast für jeden. Und das Dollste war, dass dann nach und nach auch Wunder passierten. Das heißt zum Beispiel, das ist ja Diabetes-Schwerpunktpraxis, die Diabetiker in der Regel sind alle übergewichtig, Typ-2-Diabetiker, früher Alterszucker, und die fingen dann alle an, also ich habe dann dafür gebetet, und Herr, bitte hilf, dass sie jetzt nicht mehr so viel essen und so und sich gesünder ernähren. Und dann, dass die also abgenommen haben wie die Weltmeister, die schmolzen regelrecht dahin. Und zwar bis zu 60 Kilo in 6 Monaten. Das ist viel. Und ohne Jojo-Effekt, ohne Anstrengung, also man kann sagen, ich habe mal durchgerechnet, es waren 1,5 Tonnen pro Jahr und das sind es noch heute. Das ist also auch heute noch so und wie gesagt, ohne Jojo-Effekt. Und dann, also nur bei mir klappte, das ist nicht so, das ist aber eine andere Geschichte, weil ich bin halt immer im Stress. Aber nicht wirklich. Also, aber ich kümmere mich ein bisschen wenig um meine eigene Gesundheit, das stimmt schon. Weil man ja immer die ganze Zeit so ein bisschen für andere, der Schuster mit seinem Leisten und so. Naja, es ist so, dass es auffällig war, klar, weil dann brauchten sie kein Insulin mehr. Immer weniger, keine Tabletten, kein Diabetes mehr, wurden halt gesund. Das war schön. Dann kamen so Typ-1-Diabetiker, das sind welche, die so von der Kindheit und Jugend an normalerweise Insulin spritzen müssen, weil sie die Bauchspeicheldrüse halt das Insulin nicht mehr bereitstellt. Die fingen dann an, auch kein Insulin mehr zu brauchen. Da dachte ich, ach, guck mal an, ne, was es so alles gibt. Und dann war da eine Patientin, die hatte gar keine Bauchspeicheldrüse mehr und die brauchte auch kein Insulin mehr. Oh, also jetzt, das ist ja schon eine Veröffentlichung wert. Sowas, das ist menschlich nicht mehr erklärbar. Und dann brauchte sie wieder ein bisschen, das war also auch so ein bisschen wechselnd, auf jeden Fall so, sagen wir mal, so 10-20% der Tagesdosis, des Tagesbedarfs. Ich habe einen sehr großen Qualitätszirkel für Hausärzte, 92 Praxen, die kommen immer zur Fortbildung in die Ärztekammer. Alle 2 Monate bilde ich sie da weiter und die schicken mir auch die Patienten, das sind die Überweiser. Insgesamt sind es so 300-400 Ärzte so rundherum, so ein relativ großes Einzugsgebiet. Hat sich jetzt ein bisschen verändert durch andere Praxen, aber ist auf jeden Fall damals so der Anfang gewesen. Und da sprach mich dann eine Kollegin an und sagte, sagen Sie mal, Herr Elsen, was machen Sie eigentlich mit unseren Patienten? Die nehmen ja alle so viel ab und die sind dann so schlank, wenn sie wiederkommen. Und dann habe ich gesagt, ja, also eigentlich nichts Besonderes. Ich kann eigentlich so, das sind ja Leitlinien, das sind ja Standards, also wie man behandelt, was man Ernährungsberatung macht und so weiter, ist alles bundesweit einheitlich. Das Einzige, was vielleicht bei mir ein bisschen anders ist, ich bin ja so als christliche Praxis und als gläubiger Mensch, also wir beten für die Patienten immer. Ach so. Dann ist ja alles klar. Und das ist natürlich interessant, es war überhaupt nichts klar, aber die Kollegin, nicht weit von ihr hatte sie ihre Praxis, hatte dann also so das so abgebildet, dass das die Erklärung ist. Und da wirklich schon, also dass es verschiedene Arten von Glauben gibt, also Menschen, die auch sagen, also sie sind gläubig, obwohl sie eigentlich gar nicht gläubig sind. Und das war etwas, das hatte ich mir relativ früh, also auch schon in der Esoterikzeit abgeschminkt, also so tun als ob, weil entweder stimmt was oder es stimmt nicht und dann muss es auch 100% stimmen. Also das war, es ist übrigens, also die haben da ja so auch gespeist aus der humanistischen Psychologie da 60er, 70er, 80er Jahre sehr ernsthaft gesucht nach Mechanismen, warum Menschen oder was Wachstum ist, was geistliche oder eher sagen wir mal nicht geistliche, aber psychische Gesundheit eigentlich bedeutet und man war schon früh darauf gekommen, dass es eine Frage ist, wie die Kommunikation zwischen Menschen ist, wie der Umgang mit Gefühlen zum Beispiel ist. Und Christen sind sehr gefährdet, habe ich inzwischen festgestellt, zu sagen, es ist alles okay, weil der Anspruch ist da, die Erwartung, ich vergebe natürlich, also ich bin frei, das hat mich jetzt also gar nicht beleidigt oder ich habe schon längst vergeben und sie haben in Wirklichkeit nicht vergeben. Das ist ein ganz starkes Erschwernis, ein Handicap, wenn man geistig wachsen will. Dann ist es besser zu sagen, also ich habe überhaupt nicht vergeben, ich weiß auch gar nicht, wie das geht, so wie ich dann mal zu Gott gesagt habe, weil bei mir hat es immer 3 Tage gedauert, bis ich dann mich langsam wieder entspannt habe, wenn wir uns in der Wolle hatten. Wir haben uns eigentlich jeden Tag in der Wolle, das war jeden Tag eine Grundsatzdiskussion, ob wir überhaupt zusammen sind, also Anne und ich, bis wir zum Glauben gefunden haben, aber wir konnten auch nicht ohne irgendwie so. Und dann am Anfang, und als wir dann gläubig waren, dann wurden, ich sage, Mann, dieser Reibungsverlust. Ne? Wir haben immer irgendwie Streit oder wegen irgendwas. Also in der Regel ist es ja völlig nichtig, die Anlässe. Also irgendwie geht es ums Recht haben letztlich oder ums Besserwissen. Und dann dauert das und in der Zwischenzeit ist schon wieder was passiert. Also man kommt aus diesem Stress gar nicht raus. Und Herr, also ich weiß eindeutig, glaube ich, gar nicht, was vergeben ist. Das möchte, bitte, zeig mir doch ein einziges Mal in meinem Leben, möchte ich mal wissen, was Vergebung ist. Und zeig du mir das doch mal. Also du weißt das doch. Und dass ich das nur einmal verstanden habe, das habe ich dann als Referenzerfahrung. Und dann weiß ich, was Vergebung ist. Weil es bringt überhaupt nichts, sich das immer so zu tun, als ob. Weil ich habe keinen Glauben, ist wunderbar. Ich habe nicht vergeben, ist auch wunderbar. Damit kann man was anfangen. Das sind einfach die Tatsachen. Und es ist nicht so ein Tun, als ob ich irgendwie vergeben hätte, wobei man natürlich sagen muss, das Ziel ist es schon. Nur man muss eben auch, man könnte sagen, ehrlich sein mit sich selbst und dann ist es besser zu sagen, also es ist eben nicht so und so bin ich halt und damit kann dann Gott was anfangen. Da kann er hineinwirken und dann kann er auch Heilung schenken und Veränderung, als wenn ich mir und anderen so, dass du, ich kenne das so von uns raus, natürlich habe ich vergeben, aber das ist totale Sauerei, was er gemacht hat und so, aber ich habe es alles abgegeben, so, ne? Irgendwie das mit dem Vergeben, das ist ein schwieriges Thema, ist auch nochmal ein Thema für sich, aber gilt es halt zu bedenken, wenn man sich das geistliche Wachstum so für sich so mal anschaut. Und ich wusste halt nichts, ich will nicht sagen total verblödet, aber also ich brauche Gott ganz doll. Und habe auch jede Sekunde genutzt, also immer wenn wir in den Gottesdienst gegangen sind, wir sind also in der Regel, und das tun wir heute noch zweimal, in Gottesdienst gegangen pro Sonntag, weil wir brauchen halt so viel Gebet. Also irgendwie, weil irgendwie der Bedarf ist halt so groß. Also es ist so ein Herr, bitte, du kannst das bei mir in Ordnung bringen. Was es auch immer ist, das weiß ich ja meistens gar nicht, was es bei mir ist, aber unter das Wort des Herrn zu kommen, in den Geist des Herrn, seine Gegenwart ist Heilung pur und damit verändert sich mein Leben auch, wenn ich ihn halt an mich heranlasse. Und natürlich auch sage, ich brauche dich. Wie sollte ich das alleine schaffen? Das hatte ich ja nun 10 Jahre schon probiert, mit den verschiedensten Psychotherapien inklusive, als Therapeut, als Klient. Es gibt im Grunde genommen keine wirkliche Heilung, es sei denn durch Jesus Christus. Das kann ich also so auch schon mal einmal jetzt bestätigen, ohne Jesus funktioniert das irgendwie alles nicht. Gott hat uns halt erschaffen und er weiß, wie wir funktionieren und was wir brauchen. Jedenfalls damals mit der Vergebung, da hat Gott dann das auf einmal so gezeigt, dann kam so, ich lag so auf dem Bett im Schlafzimmer, so ein starkes goldenes Licht aus der Decke heraus und ich bin überwältigt gewesen, mir lief in die Tränen, ich sage, Anne, komm mal schnell, der Heilige Geist, ich sage, jetzt weiß ich, was Vergebung ist. Es war eine direkte Gebetserhörung. Jetzt habe ich verstanden, Vergebung, und es löste sich alles auf, es war Liebe pur. Was ich an das stimmt aber nicht, was du sagst, und das ist in Wirklichkeit ist das so, oder was es an Inhalten auch immer gewesen sein mag, es löste sich alles auf. Vergebung, so man könnte sagen, als Funktion der Liebe, als Frucht des Geistes, es war eine komplett andere Dimension, die plötzlich da war. Und damit stellte sich das Thema Vergebung auch gar nicht mehr, weil es war sowieso, man hat den anderen so angenommen und eigentlich alles und alle, es war Liebe, ohne dass man da irgendwie irgendwas ausgrenzt oder nicht, was es nicht beinhaltet hätte. So sind so verschiedene Schritte, könnte man sagen, im Glaubensleben entstanden. Ich habe die Probezeit verlängert, weil es waren einfach so viele Sachen, also von 3 auf 6 Monate. Ich habe gesagt, okay, nochmal 3 Monate, ich bin noch nicht ganz durch. Und es verändert sich ja so viel und es tut sich so viel. Dann kamen also die ehemaligen Freunde und Bekannten. Mensch, ja, habt ihr euch aber verändert? Irgendwie, was ist denn mit euch los? Und so ist es komisch und so. Nicht? Und die, mit denen wir vorher zusammen waren, also wo wir dann auch, also wir haben denn wir wollten ja immer wissen, der eine hat Astrologie gemacht, also mit Tageshoroskopen und so, und auch hat sie uns immer erstellt, und wir haben ja dafür immer Knete gegeben und so, und hat also so halbokkulte Praktiken, kann man schon sagen, damit Pendeln, Handlinien lesen und sonst was. Heilpraktikerin sagte dann, ja, also wenn das so ist, wenn ihr jetzt so gläubige Christen seid, dann können wir ja gar keinen Kontakt mehr miteinander haben. Wir kannten uns seit 20, 30 Jahren, wir waren Trauzeugen gewesen und eigentlich so befreundet ja bis dahin, weil das ist dann für euch ja alles Aberglaube. Und dann habe ich gesagt, mit dem Aberglauben hat sie recht. Aber Freunde, wieso können wir denn keine Freunde sein? Also sie hat sich dann sehr zurückgezogen. Sie wollte irgendwie gar nichts mehr mit uns zu tun haben, obwohl das fanden wir ganz schade. Also wir haben sie jetzt nicht irgendwie verurteilt oder sonst wie, ne? Wir dachten, ist alles in Ordnung, ne? Also ich meine, wahrscheinlich wird sie es auch irgendwann begreifen, dass das nichts Gutes ist. Und das war aber gar nicht so. Und irgendwie passt es vielleicht nicht so richtig zusammen, ne? Aber also von unserer Seite, wir hätten uns auch gefreut, wenn es weiterhin irgendwie nett so man zusammengesetzt hat. Es funktioniert irgendwie nicht so richtig. Dafür ergaben sich jetzt andere Beziehungen. Also manche Türen gingen zu, wenn man so will, manche gingen auf. Und so hatten wir also viele Geschwister, also zum Beispiel auch den Uwe Mauscher, also unser damaliger Pastor und Gemeindeleiter, das ist also ein sehr guter Freund von uns, der mit dem wir damals viele Gespräche geführt haben, der sehr impulsgebend auch war für unser Glaubenswachstum, das wir damals schon begriffen. Und das war viel in diese Zeit Fasten und Beten, so die Fasten- und Gebetszeit. Das war die erste Fasten- und Gebetsfreizeit in Bremen damals. Das waren so 80 Personen. Und da war schon so, irgendwie, dass wir das sagten, also ich war mir ganz sicher, dass das nicht funktioniert mit dem Fasten. Also ich kann bestimmt nicht fasten. Ich hatte das mal probiert, es hatte nicht funktioniert. Und ich dachte, naja, aber ich sollte die jetzt alle betreuen ärztlich, die dort fasten. Und dann kannst du es ja wenigstens mal für einen Tag probieren, auch selbst zu fasten, dass du wenigstens weißt, worüber du sprichst. Und hatte dann da so einen Vortrag gehalten über das Fasten. Und hat dann also gesagt, okay, so mal. Und das ging dann, also einen halben Tag hatte ich schon gefastet. Dann habe ich den ganzen Tag gefastet und dann dachte ich, okay, wir machen mal so weit es geht. Dann den nächsten Tag auch noch weiter gefastet und daraus sind dann so 42 Tage geworden. Und in der Zeit dort kam das dann plötzlich, dass so eine muslimische Familie da reinkam. Das ist ein früheres Sozialwerk in Bremen gewesen. Die waren da wohl am Spazieren gehen und kamen dann rein, platzten in eine Versammlung, wo eben auch Gebet für Kranke war, Verkündigung und so. Und haben das offenkundig sehr schnell aufgefasst, was da lief. Jedenfalls kam sofort, es war eine Schwangere dabei, nach vorne und wollte für sich beten lassen. Weil sie sagte, ich bin schwanger und morgen soll das Kind geholt werden. Es ist nicht lebensfähig, das Herz ist zu klein und diese Operation habe ich morgen vor mir. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, wir sind hier längst gegangen und vielleicht können Sie, also hier ist es also eine gläubige Gesellschaft, vielleicht können Sie mal für mich beten. Das haben wir gemacht. Und wir haben, und da hatte ich das schon den Impuls, irgendwie so, also irgendwie, ich weiß auch nicht, wie man das sagen soll. Also es gibt so das Wort Heiliger Zorn, so nicht. Also irgendwie fand ich das eine irre Sauerei, dass dieses Kind jetzt nicht leben sollte. Und habe auch so dafür gebetet, wie wir alle so, nicht? Also ein neues Herz. Dieses Kind braucht ein neues Herz und das soll leben. Am nächsten Tag vor der Entbindung eben nicht, sondern eben Operation, hat sie gesagt, nee, bitte machen Sie doch mal einen Ultraschall, weil es ist gestern für mich gebetet worden und ich möchte mindestens wissen, dass da alles genauso ist wie vorher. Das Herz war normal groß. Und das Kind ist auch lebendig auf die Welt gekommen. Es ist, glaube ich, später wegen einer anderen Geschichte geschoben, aber das Herz war normal groß. Und das war ganz erstaunlich. Das war das erste Mal, dass ich es auch sah. Also, das ist wirklich also so eine existenzielle Situation. Also, mit dem Diabetes, okay, damit konnte ich leben. Das war so das tägliche Brot, könnte man sagen. Aber dass hier also ein zu kleines Herz innerhalb von einem Gebet oder einem Tag in ein normal großes verwandelt wird, dass Gott sich auch so berühren und so bewegen lässt durch Gebet, das fand ich ganz erstaunlich. Also, das dachte ich, Mensch, da ist ja offenkundig noch mehr drin. Bei Gott. Also es ist irgendwie, wenn man so ein bisschen, also hier ist natürlich eine sehr intensive Atmosphäre, nicht? Also so über 80 Personen, die fasten und beten, die alle sehr stark im Glauben sind und unbedingt wachsen wollen im Glauben und wenn die beten, und das ist natürlich eine besondere Konstellation, aber wir schauen mal, was weitergeht, weil das Programm bleibt. Gott an die erste Stelle zu stellen, möglichst ohne Unterlass zu beten und einfach darauf zu schauen, dass er es macht und wir es nicht sowieso nicht können. Also ich meine, wir sind ja Menschen, wir können eh nichts machen, aber Gott kann was machen. Und je mehr Raum wir ihm lassen, umso mehr kann er machen. So war das in der Praxis dann auch. Also es, man könnte auch sagen, ich bin da sehr privilegiert, weil ich werde immer gezwungen zu beten. Ne? Also ich würde freiwillig und nicht unbedingt, aber es ist, also jetzt ist es so, dass ich fast nur noch Gebetssprechstunde habe, also dass die Menschen kommen und wollen, Herr Elsen, bitte beten Sie. Und ich habe jetzt das Anliegen und so beten. Und meistens, oft sind es auch Familien oder mehrere, die da gleich kommen. Und man kann sich dem nicht entziehen. Ich kann ja nicht sagen, nö, habe ich keine Lust jetzt. Ne? Oder so, ich meine, sie hätten auch ein bisschen eher kommen können. Wir haben jetzt schon nach der Sprechstunde. Und so sitzt man dann da teilweise eben 12, 14 Stunden oder sonst irgendwie. Man betet eigentlich die ganze Zeit, man kann gar nichts anderes machen. Und das passt aber natürlich ins Programm insofern, weil ich ja sowieso die ganze Zeit beten wollte. Und aus dieser Geschichte ist, und das ist, denke ich, zur Nachahmung empfohlen, eine Entwicklung geworden, die bis heute gar nicht aufhört. Das heißt, es ist dann so, dann habe ich gesagt, also wenn ich jetzt morgens aufwache und mir fällt irgendwas ein, das darf eigentlich schon mal nicht sein, weil das Erste muss sein, Herr, ich preise dich, ich lobe dich. Und das Letzte, wenn ich also sag so, und dann Schlafstille oder sonst irgendwie, oder gute Nacht oder so, so langsam dann in den Schlaf sinke, kann es auch nicht sein, den Herrn preisen ist das Thema. Und das mache ich auch so. Und versuche wirklich, das Erste, was ich morgens denke, Herr, wie groß bist du, wie wunderbar bist du, und das Letzte genauso, den Herrn zu preisen, dass das mein Leben ist. Und auf diese Weise, und dann dachte ich mir, es gibt noch einen Punkt, warum ich das so machen sollte, und zwar, wenn ich mir klar mache, was Jesus Christus für mich getan hat. Weil ich hatte inzwischen begriffen, alles Mögliche wurde gut, also die Beziehungen wurden heil, die Schilddrüsenfunktion war inzwischen auch normal geworden, es waren also überall Heilung, es war überall Erfolg, und die Kollegen haben mich auch nicht schräg angesehen, dann bin ich irgendwann Prüfarzt in der KV geworden, in der Fachkommission dafür Diabetes hier in Hamburg und so, also es funktioniert auch so in dem Bereich, also Gott hat mich da irgendwo überall auch gehoben und eben die Türen aufgemacht, also es war eigentlich rundherum Segen. Und die Menschen hörten immer mehr, dass das so passiert da in der Praxis. Deswegen ist die Praxis riesig gewachsen. Es waren vor 4, 5 Jahren waren das 4 Mitarbeiter, und jetzt sind es fast 25. Es ist eine Riesenfläche, 650 Quadratmeter, circa 300 Patienten am Tag, die da durchgehen. Wir sind jetzt 3 Ärzte. Ich habe jetzt gerade zum Jahreswechsel die Hälfte abgegeben, also verkauft in unsere Gemeinschaftspraxis an einen ganz 7 Kollegen. Und wir machen das jetzt zu zweit mit einer angestellten Ärztin. Und es ist nach 5 Tagen schon wieder zu klein. Also der Empfang hat so knapp 100 Quadratmeter. Da stehen so 50, 60 Leute. Das ist aber, stehen schon auf der Treppe, weil es ist eben, das ist interessant. Die Menschen gehen auch gar nicht mehr nach Hause. Dann so, nicht? Also dann sagen sie, ja, dann haben wir mal beobachtet, also eine Dreiviertelstunde stehen die hier am Empfang, nachdem sie den Termin gehabt haben, für den sie dann auch 1, 2 Stunden gewartet haben. Dann sagen sie, wollen Sie nicht mal nach Hause gehen? Und sie haben doch so gesagt, dass Sie nicht so lange warten wollen. Ja, aber ich habe jetzt gerade den und den getroffen und irgendwie war es so nett und so, und man macht dann auch nicht gehen und so, und es überhaupt, also ich habe noch nie eine Praxis gefunden, wo so viel gelacht wird, und ich suchte einen Arzt und ich fand eine Familie und alle sind hier irgendwie so nett, und also es macht sich auf verschiedene Weise bemerkbar. Und es spricht sich rum, und ich denke auch aufgrund der ganzen Vortragstätigkeit und so, es kommen eben die Menschen heute wirklich aus allen Teilen der Republik. Und was dann eben so dann auch anfängt, dann klopft es an der Tür und so, während ich dann mit einem Patienten im Sprechzimmer bin und die Tür geht auf, kommt eine ältere Dame, kann ich mein Leben hier Jesus übergeben? Und ich sage, was? Und so, ne? Und dann, ja, doch, das machen wir auch. Und hatte ich noch nie gemacht, so ein Übergabegebet gesprochen. Und dann wurden das aber immer mehr, bis zu 5 Personen am Tag. Und die kamen auch von überall her. Ne? Ja, ich hatte meinen Eindruck, ich sollte meinen Schwager und seine Frau, sollte ich mal zu dir bringen. Im Glauben sind wir dann auch beim Du und so. Und vielleicht sollten wir mal für sie beten. Ja, wegen Diabetes und so. Ja, dann fangen wir an, wegen Diabetes zu beten. Und plötzlich hat die Eindruck, Mensch, und so, frag sie doch mal, ob sie ihr Leben Jesus übergeben wollen. Wollen sie? Ja, sehr gerne, so, nicht? Und dann, ja, und dann beten wir jetzt einfach mal. Und sie auch? Ja, sie auch. Und so, ne? Und dann muss man nur noch sehen, dass man sie in eine Gemeinde anbindet, wo sie herkommen. Da rufe ich kurz Uwe an, also Uwe Mauscher, der jetzt immer in Süddeutschland. Wo gibt's in Schwerin eine gute Gemeinde oder in Rostock oder sonst irgendwo, wo ich habe hier gerade so 2, die kommen aus der Stadt und suchen eine Gemeinde, Adresse aufschreiben, mitgeben und dann bitte, und dann die und die Termine, da sind die Gottesdienste, dass sie auch gleich eine Anbindung erfahren. Ne? Im Moment würde ich sagen, teilweise 1 bis 3 pro Tag, die ihr Leben Jesus übergeben in der Praxis. Jeden Tag. Das ist gewaltig. Und die CD von der Ansgar, wo ich letztens gepredigt habe, ist so über 150 Mal verkauft worden als eine etwas andere Weihnachtsgeschichte. Für viele Menschen, die hören das, die sehen das im Internet in Süddeutschland. Also sind ganz viele, die das dann hören und sehen, die kenne ich überhaupt nicht, von denen ich E-Mails kriege und sage, können wir mal kurz kommen? Und es war eben auch so, dass also die kommen dann, also einer zum Beispiel sehr übergewichtig mit hohem Blutzucker und was nicht alles, aus Frankfurt kommt, fährt 500 Kilometer, ich bete oder ist 10 Minuten da und fährt wieder nach Hause und ist geheilt. Das ist sagenhaft, ne? Und der erste, sagen wir mal, oder einer der ersten, die mit Krebs geheilt wurden, war vor ein und viertel Jahren, 80-jähriger Mann. Also um nur mal so ein bisschen das zu illustrieren, also die Zeugnisse so zu geben. Der war 80 Jahre Haut und Knochen, konnte kaum noch laufen und war sonst ein ganz lieber Typ, nicht gläubig, immer sehr aktiv gewesen, hatte einen großen Garten, 1000 Quadratmeter Hecke geschnitten, Rasen gemäht, Obstbäume mit den Leiter rein und sonst wie, es ging nichts mehr. Diagnose Darmkrebs. War im israelischen Krankenhaus gewesen, sagt, da geht kein Bleistift mehr durch, der ganze Darm ist durchgemauert, Riesenmetastasen in der Leber, also 3 Wochen maximal hat er noch zu leben. Kam er in die Praxis, sagte Herr Elsen, ich habe noch mal überlegt, vielleicht Misteltherapie oder sowas, was halten Sie denn davon? So ein bisschen alternative Heilverfahren. Und habe ich gesagt, also das halte ich für sehr unwahrscheinlich, ich sehe das so, Sie werden jetzt sterben und es ist besser, eigentlich ist, ich bin ja so ein gläubiger Mensch, also ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie Ihr Leben Jesus übergeben, damit Sie wenigstens geistlich gesehen einen etwas anderen Stand haben, wenn Sie jetzt in die Ewigkeit gehen. War danach gedacht, meinte, ja, hört sich erstmal so recht plausibel an. Und okay, machen, dann beten Sie mal für mich. Ne? Und dann habe ich für ihn gebetet und sagte so, Herr, bitte, also die Übergabe. Und sagt, ja, des Herrn Wille geschehe. Ne? Keine Ahnung, was Gott will, also, aber auf jeden Fall ist es schon mal ein guter Schritt gewesen. So, ne? Kommt dann nach 3 Wochen wieder. Und sagt, übrigens vielen Dank für das Gebet, 10 Kilo mehr auf den Rippen. Mir geht's wieder gut, es ist alles in Ordnung. Hatte ja keine Verdauung mehr, Verdauung ist wieder normal. Ich kann auch meinen Garten wieder machen, hatte sie wieder die Hecke geschnitten und so. Und seinen Garten, den hat er immer geliebt. Und vielen Dank für das Gebet, das hat geholfen. Ne? Also ich bin geheilt. Meine ich, wie? Das gibt's doch gar nicht. Ne? Also wie das, doch, das ist, danke. Ne? Also das war richtig klasse. Also das ist mir sofort besser gegangen. Und wie Sie sehen, geht's mir gut? Ja, aber, ja, wieso? Sie haben doch für mich gebetet. Ja, aber natürlich, klar. Ich meine, aber, also sowas, hätte ich nicht gedacht jetzt so, ne? Und dann habe ich einen Ultraschall gemacht und so den Darm angeguckt und die Leberherde, das war alles noch da, ne? Also es war irgendwie gar nichts anderes. Also, naja, dann dachte ich, okay, kann ich auch noch mal beten. So, ne? Und dann dachte er wahrscheinlich auch so, ne, weil wer weiß, wie lange das hält. Dann mache ich jetzt mal alles das, was ich immer schon mal machen wollte, wenn ich nur noch 3 Monate zu leben habe. Ne? Also ganz viele Leute besuchen und Freunde und reisen und dit und dat. Da war aber nach 3 Monaten eben auch durch mit. So, was soll ich jetzt machen und so? Ne? Und ja, vielleicht mal in den Gottesdienst gehen, Danke sagen. So, ja, und dann ist er, das habe ich am nächsten Sonntag mit seiner Familie im Gottesdienst gesehen. Fand ich total klasse. Inzwischen, das ist jetzt 1,25 Jahre her, werden die Herde kleiner in der Leber und die Leberwerte haben sich verbessert. Teilweise Tumormarker und so. Irgendwie, ich habe den Eindruck, und das ist erwähnenswert, dass es Gott darum geht, dass wir die Zeit, die wir haben, und auch wenn das so eine geschenkte Zeit ist, unbedingt nutzen sollen, um ihm entgegenzuwachsen. Das heißt also, uns mit dem Glauben zu beschäftigen, mit seinem Wort zu beschäftigen, ihn zu erfahren, sehen und schmecken, wie köstlich der Herr ist, wie freundlich der Herr ist. Das ist so etwas, das ist ein echtes Anliegen von seinem Herrn, dass er möchte, dass die Menschen wissen, wie sehr er sie liebt und was er für sie tut und was er für sie empfindet. Und dass er ruft uns, also fordert uns heraus. Irgendwie, also wir dürfen ja alle kommen, wie wir sind, zu Gott, aber er lässt uns nicht so, wie wir sind. Das heißt eigentlich, und das ist auch ganz interessant, wir haben immer die freie Wahl, es ist immer freiwillig, aber er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wir zu ihm kommen, als dass wir hunger und durstig sind nach seinem Wort, dass wir uns bemühen, dass wir uns ausstrecken, dass wir mehr wollen. Dieses mehr wollen, dieses Verlangen, das hat er uns aufs Herz gelegt. Wenn wir das nicht so erleben, dann heißt es nicht unbedingt, dass es nicht so ist, sondern es ist die Frage, ob wir vielleicht uns mit etwas weniger zufrieden geben, weil Es gibt, spätestens wenn wir hier rausgehen, den Einfluss der sogenannten Welt sehr massiv. Und die haben alles auf dem Zettel, beziehungsweise der Geist der Welt hat alles Mögliche, tut also richtig entschieden mit Energie ist er dabei, uns genau das möglichst schnell wieder aus dem Hirn raus und aus dem Herzen rauszutreiben, was uns stärkt, nämlich das Wort Gottes. Wir sind mit allem Möglichen beschäftigt, mit unseren Krankheiten, mit unseren Umständen, was sie auch immer sind. Hauptsache, wir leben nicht in Freude. Hauptsache, wir leben nicht im Frieden. Hauptsache, wir wachsen nicht im Glauben. Das ist ein entschiedenes Programm vom Geist der Welt. Und dem sind wir, man könnte sagen, ich will nicht sagen ausgeliefert, weil wir sind, wenn wir unser Leben Jesus übergeben haben, natürlich auch im Schutz des Herrn. Wir sind errettet und erlöst, das ja. Aber es gibt noch so viel mehr. Das hat noch nichts damit zu tun, dass wir die Position erreicht haben, die Gott eigentlich für uns vorgesehen hat. Da fängt das Leben eigentlich überhaupt erst an. Das heißt, das ist der Start für ein neues Leben. Es heißt ja sogar, wie man muss es immer wieder betonen, eine neue Existenz, eine neue Schöpfung. Und dann sind diese ganzen Verheißungen da, Blankoschecks pur. Und da spätestens ist man im geistlichen, in der geistlichen Kampfzone, wenn man es so ein bisschen so bildlich darstellen will, dass das ein Spannungsfeld ist von Kräften, das ist nicht nur durch Butter. Ganz im Gegenteil, man kann sogar sagen, je mehr ich und je intensiver ich mich im Glauben bewege, je intensiver ich mich danach ausstrecke, mehr im Glauben zu wachsen und mehr in die Vollmacht hineinzukommen, in die Berufung, die Gott für mich vorgesehen hat, das ist nicht immer leicht, der Weg. Das heißt, ich habe es mit Umständen zu tun, die möglicherweise sich noch weiter verschlimmern. Was aber nicht heißt, dass ich mich davon ins Boxhorn jagen soll und lassen soll und Angst bekomme oder sonst irgendwie, sondern der Sieg ist vollbracht. Das ist ja gerade das im Glauben und im Geist leben. Und wir sprechen diesen Sieg in die Situation und sagen, ja, kannst zappeln, so viel du willst. Hast eh verloren. Weil Jesus hat den Sieg auf Golgatha errungen. Ich lebe in dem Sieg. Und deswegen muss mir jeder Umstand zum Besten reichen. Und wenn ich Stress habe mit irgendwas, zum Beispiel, ob ich jetzt pleite gehe oder nicht, mir irgendwelche Sorgen mache, dann gebe ich das ans Kreuz, weil es ist nicht von Gott. Das ist nur Freude und Frieden. Und dann sage ich, Herr, ich bin mal gespannt, wie du das jetzt machst mit deiner Praxis. Ich habe keine Ahnung. Also vom Menschlichen ist das, kommen die Kollegen ja auch, ne? Was eigentlich, dass du ein Problem hast? Ich sage, nee. Ja doch, guck mal, überleg mal. Ne? So eine Riesenpraxis, so viele Mitarbeiter. Wenn jetzt das alles zusammenbricht, im Gesundheitssystem, dann bist du pleite. Dann was sich, ne? Mit 100.000 von Schulden und sowas. Sag ich, dann, ja, so, vielleicht hab ich irgendwas überhaupt nicht gesehen. Aber da ich auf der anderen Seite praktisch möglichst keinen Schritt tue, ohne mir das vom Herrn zeigen zu lassen, sage ich, eigentlich, ich habe die ganze Zeit, mindestens bin ich im Bemühen, im Wollen, deinen Willen zu tun. Ich erstelle dich die ganze Zeit in die Stelle. Und deswegen wird es zum Segen werden. Jede vermeintliche Niederlage wird zu einem noch größeren Sieg für dich, Herr. Und ich lebe in deinem Sieg, also entspanne ich mich. Bin ich aber gar nicht. Weil diese Sorgen, die sind so klebrig, ne? Die kommen immer wieder. Also werde ich sie wieder ans Kreuz bringen. Und ich werde so lange rummachen, und das könnte man eben als geistlichen Kampf bezeichnen, die finden ja in den Gedanken statt, dass ich so lange im Gebet mich bewege, auf Gott hin, bis ich in der Freude und im Frieden bin. Nach 1,5 Stunden ist es auf jeden Fall schon mal besser geworden mit mir. Klappt nicht unbedingt in 5 Minuten, das ist richtig. Und es ist auch wirklich schweißtreibend. Es ist eine Intensität, die es braucht, um es mir jeden Tag zigtausendmal klar zu machen, dass ich eine neue Schöpfung bin. Weil das Ganze drumherum, alles versucht mich genau von diesem Bewusstsein abzubringen. Na, wir sehen ja genauso aus wie unsere Nachbarn. Man kann es äußerlich nicht unterscheiden. Aber wir leben in einer anderen Dimension. Mindestens haben wir das Potenzial, die Tür ist auf und Gottes Geist ist da. Wir müssen es nur ergreifen. Wir müssen es nur klarkriegen im Kopf, dass wir eine neue Schöpfung sind. Und das allerdings will verstanden werden. Und je mehr wir uns damit beschäftigen, umso mehr ist es auch ganz klar, dass in der Region des Geistes die Dinge des Geistes passieren. Was heißt das? In Jesu Wunden sind wir geheilt. Das heißt, wenn ich nur eine Niere habe, dann sieht uns Gott mit 2 Nieren. Das muss man verstehen. Es ist eine andere Sichtweise. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Also nur eine Niere. Aber in Jesu Wunden sind wir geheilt. Im Geiste haben wir 2. Und wenn man das versteht, wenn man da anfängt, Gottes Wort hineinzusprechen, deswegen ist es ja so wichtig, dass wir in Gottes Geist leben und dass wir Gottes Wort in die Situation hineinsprechen. Deswegen ist Gebet immer Segen. Weil Gebet ist die Sprache, die wir mit Gott sprechen. Gebet ist die Sprache, die Gottes Arm bewegt. Und wenn wir Gottes Wort, die Heilung hineinsprechen in Situationen, dann sollte es eigentlich normal sein, dass selbstverständlich jetzt der Patient oder der Mensch geheilt ist. Es sollte uns total überraschen, wenn das mal nicht funktioniert. Und nicht umgekehrt, wie es ja meistens so ist. Das erfordert ein Leben im Geist. Das ist ein bisschen, das ist so ein bisschen schwieriger vielleicht zu verstehen. So kann man, also Gottes Wort kehrt ja nicht leer zurück. Also das kann man da, also sich mal in Ruhe mal ein bisschen damit befassen. Ist es auch wert übrigens, sich damit zu beschäftigen, weil es ist der Schlüssel, warum Heilung passiert. Wenn wir in dieser Dimension leben, wenn wir sagen, Gottes Wort ist wahr für mich. Und ich nehme es in Anspruch und ich lasse es mir nicht rauben. Und es in der Regel passiert automatisch genau dieser Raub sofort. Wenn ich einmal nicht dran denke, wenn ich mir einmal nicht bewusst mache, dass ich eine neue Schöpfung bin, wenn ich mir nicht bewusst mache, dass ich Gottes Kind bin und dass sein Wort für mich gültig ist und dass das hier im Grunde genommen nicht so viel mit mir zu tun hat, bis auf, dass ich Licht in der Welt sein soll und dass ich den Leuten Gottes Wort bringen soll, dass ich einen Job habe, nämlich die frohe Botschaft weiterzugeben und das Salz der Welt bin. Das kann ich ja nur dann, wenn ich nicht genauso in diesen Umständen festhänge und sage, ach je. Und insofern haben meine Kollegen ja recht. Sie haben recht, wenn sie nicht Jesus ihr Leben anvertraut haben, dass sie sich ganz viel, ganz gewaltig Sorgen machen. Also das sind ja verlorene Existenzen im Grunde. Also es ist ja, das ist ganz real, dieses Unbehagen, dieses sich Sorgen machen, dieses in der Angst und in der Depression, die Depression extrem weit verbreitet, depressive Haltung, weil die gehen alle den Bach runter. Es sei denn, dass Gott irgendwo, und ich denke, keiner kommt zu Jesus, wenn das nicht vorher schon Gottes Wille ist, weil es ist einfach viel zu unwahrscheinlich, dass man Gott sein Leben anvertraut, was aber wiederum die einzige Möglichkeit ist, um errettet und erlöst zu werden, weil Jesus sagt, ich bin der einzige Weg zum Vater. Und es ist eben nicht egal, ob ich jetzt Moslem bin oder nicht, weil wir sind alle gläubig, Herr Elsen. Das ist ja schön, dass Sie als gläubiger Arzt, also ich meine, was ich nicht verstehe, dass hier die Kirchen leer sind und so, man braucht doch Gott zum Glauben, sagen die Moslems und kommen also reihenweise bei mir in die Praxis, weil sie sagen, also ohne Gottesfurcht geht das nun mal nicht im Leben. Und wenigstens Sie haben ein Kreuz, es ist egal, ob man jetzt Christ ist oder Moslem. So, da haben Sie natürlich, also erstmal ist es schön, dass Sie kommen, aber da haben Sie eben auch was nicht verstanden. Das ist nicht egal. Jesus Christus sagt, ich bin der Einzige. Und das ist natürlich schwierig. Christentum ist nicht tolerant. Aber es muss eben auch so diese klare Trennung sein. Also Gottes Wort ist so zweischneidiges Schwert. Es muss getrennt werden, Licht und Dunkelheit. Weil wie soll ich Licht sein, wenn ich sage, ja, ist auch alles eins. Das ist es eben nicht. So, also mit unserer Bekehrung, mit dem Moment, wo wir unser Leben Jesus geben, da fängt das Ganze eigentlich an. Und also von diesen, zum Beispiel diesen immer sehr beeindruckenden und dramatischen, muss man ja auch sagen, Heilung von Krebs, von Diagnosen, die zum Tode führen. Und das sind also etliche bei mir, die eben schon lange nicht mehr leben würden. Also 2-3 Wochen haben sie doch zu leben und dann wissen sie ihr Leben Jesus oder ich bete irgendwie für sie und dann werden sie geheilt. Wunderschön, wunderbar. Aber trotzdem ist der Kern eigentlich, dass die Menschen Gott finden sollen. Es geht um die Errettung, es geht um die Beziehung. Gott wünscht, sehnt sich nach der Beziehung, nach dieser persönlichen Beziehung mit uns und dass wir endlich das tun, wozu wir berufen sind. Dafür hat Jesus sein Leben gegeben. Nicht, dass wir dass wir errettet werden. Aber eigentlich sollen wir die ganze Welt bekehren. Das können wir aber nur, wenn wir das ergreifen im Glauben, was da steht, was wir ergreifen sollen. Und dafür, wenn wir jetzt sagen wir mal, wir gehen in den Gottesdienst und haben nicht diese Hartnäckigkeit, also ich lasse nicht mehr los, es sei denn, du segnest mich. Wenn wir diesen Drive nicht haben, dann sind wir innerhalb von kürzester Zeit wieder mit unserem Alltag konfrontiert. Und es kann, sagen wir mal noch, dann hangeln wir uns gerade so von Gottesdienst zu Gottesdienst. Gott sei Dank ist wieder Sonntag, ne, werde ich wieder aufhören. Und dann im Alltag mit den Kollegen und was nicht alles, dann irgendwann ja, so durchhalten kann man sich. Das ist eigentlich sehr ineffektiv. Weil besser ist es, ich wachse jeden Tag im Glauben und wenn ich am Sonntag bin, dann bin ich sowieso schon wieder ganz anders. Und das ist so, ich will in einem Jahr ganz sicher nicht mehr der Heinz sein, der ich jetzt bin, weil das ist ja eigentlich auch praktisch, das reicht noch lange nicht. Und dieses Wachsen wollen, dieses Mehrwerden, dieses sich Tag und Nacht sehnen, endlich, dass das, was Gott da in seinem Wort geschrieben hat, für mich in Erfüllung geht, das zu sehen, ist großartig im Wachstum, aber es gibt auch ein Ziel. Ich möchte eigentlich nicht aus dem Leben gehen, ohne dass ich das erreicht habe. Das ist mein fester Wille. Und dafür werde ich so einiges tun. Ich will nicht sagen alles, weil das ist immer so eine Schwierigkeit mit alles. Aber so viel ich kann. Kamen die Gideons bei mir in die Praxis. Das sind die immer so diese Bibeln verteilen in den Hotels und in Krankenhäusern und sonst wo. Ja, Herr Essen, wollen Sie nicht mal, oder Arne, willst du nicht mal so ein paar Bibeln in dein Wartezimmer legen? Passt doch gut, christliche Praxis. Aber ich sagte, naja, kann ich ja mal probieren. Da habe ich mir so einen Karton dahingestellt. Zwei Tage war nicht mehr da, also die Bibeln waren nicht mehr da. Na, dann habe ich das zwei, dreimal gesagt, brauche ich Nachschub, ich weiß auch nicht. So, dann waren das drei Kartons in einer Woche, 120 Bibeln verteilt. Aber beziehungsweise waren nicht mehr da, das ist ja komisch. Also wahrscheinlich, es kann auch sein, dass sie einer klaut. Also ich meine, ich verstehe das überhaupt gar nicht. Also es kann ja nicht sein, dass alle so heiß sind, da drauf eine Bibel mitzunehmen. Oder doch? Und dann habe ich gesagt, also ich verstehe das nicht, ich brauche noch mal ein paar hundert Stück oder so. Ich weiß nicht, wie viel habt ihr denn so, ne? Und dann hatten die Lieferschwierigkeiten hier in Hamburg. Also nach so 500, 600. Ja, du musst da Mitglied werden und so, ne? Du kannst nicht hier immer so wollen und dann musst du auch bezahlen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist mir der Spaß wert. Also ich werde jetzt also meinetwegen Mitglied, aber zu einer Versammlung kann ich eh nicht kommen, habe ich keine Zeit für, aber ich werde mal die Bibeln hier mal verteilen. Da habe ich also so ein paar hunderter Kartons mitgenommen und habe dann die ins Wartezimmer gelegt. Und dann dachte ich, nee, jetzt wollen wir das mal anders machen. Hier geht hier keiner aus der Sprechstunde, der nicht eine Bibel in die Hand kriegt. Und damit das richtig rund wird, sage ich, und bitte jeden Tag für die Gesundheit, das ist das Beste für die Gesundheit, zwei Seiten da drin lesen, gehört auf jeden Nachttisch. Da dachte ich, das machen die bestimmt nicht. Jetzt habe ich 2000 Bibeln, persönlich könnte man schon fast sagen, verteilt. Und dann habe ich gesagt, nach zwei, drei Wochen, wir sehen uns ja wieder. Und hat das geklappt? Zwei Seiten? Und dachte, Sie wissen doch, habe ich doch gesagt. Ja, aber das geht auch nicht. Also so das mit diesen zwei Seiten. Also ich habe da mal angehört. Aber wissen Sie, wenn man da mal anfängt, man kann ja dann wieder aufhören. Also ich habe da also immer richtig kapitelweise drin gelesen. Ist das auch okay? Und ich dachte, ja. Da kam so ein junger Mann, also so Mitte 40, so meinte, ja, also ein Bekannter von mir, der, seitdem er dieses Buch hat, das liest er jede Woche einmal durch. Und seitdem der das macht, Herr Elsen, da geht es mit ihm immer besser. Meinen Sie, das würde bei mir auch helfen? Sag ich, ja, das nehme ich mal an. Ja, dann geben Sie mir mal einen oder am besten noch zwei. So, wenn ich das jetzt aufschlüsseln würde, dann würde man sagen, jede Bibel hat seine eigene Geschichte. Schon da könnte man Bücher mit füllen, was aus jeder einzelnen Bibel wird, die man verteilt und die man halt weitergibt. Im Sinne von Gottes Wort kommt nicht leer zurück, ist es genau so. Dachte ich, das ist ja schön eigentlich so, ne? Naja, dann kam es halt so, dann haben das eben verschiedene Gemeinden gehört. Erstmal so in Hamburg, um Hamburg. Und dann eben auch so in anderen Städten. Und haben dann gesagt, ja, kannst nicht mal kommen, kannst mir mal ein bisschen erzählen, kannst mir mal ein bisschen Zeugnis geben und so, ne? Dann gibt es so Christen im Beruf, das ist so eine Vereinigung, wo dann also das auch so in jeder Stadt, also so Organisationen gibt. Ich sagte, ja, okay. Jetzt habe ich also einen zweiten Job, so quasi als Verkünder, Wort Gottes. Bis jede zweite Woche bin ich in irgendeiner Stadt und halte Vorträge oder predige Heilungsgottesdienste 5-6 Stunden. Das ist also im Grunde genommen das, was ich jetzt nebenbei mache. Oder ich weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich nebenbei mache. Und die Praxis wächst und wächst und wächst. Und die Wunder werden eigentlich immer größer. Das heißt, es ist immer mehr so, dass eigentlich ständig immer mehr Menschen ihr Leben Jesus übergeben, dass sie gesund werden an Körper, Geist und Seele. Zum Beispiel Depression hält sich da in der Regel auch nicht lang. Kann eigentlich ja auch nicht, weil wenn ich im Glauben wachse, wenn ich gläubig bin, wenn ich sage, Herr, nein, das Leben ist also in Freude und Frieden, das ist nur Gutes für mich, wie soll ich denn dabei depressiv sein? Das ist übrigens ein gutes Kriterium. Wenn ich Depressionen bei mir feststelle, dann stimmt was mit dem Glauben nicht. Ich habe sogar einen Imam, muslimischen Religionsführer aus dem Irak, der hier im Exil lebt und viele Moslems betreut, der kam zu mir und sagte, Herr Elsen, es ist ganz komisch, ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Und seit meiner Jugend, und also ich betreue sehr, sehr viele Gläubige dort, genauso wie hier im Exil, ich habe bei mir erstens Bauchschmerzen festgestellt und ich habe den starken Verdacht, es hängt zusammen, ich habe nämlich eine Depression bei mir diagnostiziert. Ich bin depressiv, ganz eindeutig, und dann habe ich mir das erzählt, und also mindestens eine depressive Stimmungslage. Und wissen Sie was, Herr Elsen, das kann nicht sein. Ich kann nicht depressiv sein, weil wenn der Glaube stimmt, dann kann ich nicht depressiv sein. Also stimmt was mit meinem Glauben nicht, weil ich eindeutig depressiv bin. Ich habe nur noch nicht herausgefunden, was mit meinem Glauben nicht stimmt, aber das werde ich. Ich bin hier auch im Gespräch mit verschiedenen christlichen Religionsführern so, ne? Also hat das so seine Sprache, aber es war für ihn eine ganz intensive Herzenshaltung, dass er fragte nach der richtigen Religion. Ganz toll. Ich habe vorgestern kam ein palästinensischer Diplomat zu mir in die Praxis, der ist schon lange bekannt. Ich wusste nur nicht, dass er Diplomat ist und dass er die Palästinenser vertritt, beziehungsweise jetzt ist er im Ruhestand. Freund von Axel Springer gewesen, von allen möglichen, in Amerika, das Thema mit den Juden, was da jetzt mit der Hamas-Bewegung und sonst wie alles ist. Wir kamen ins Gespräch, ich habe ihm das gesagt, wie ich das aus geistlicher Sicht sehe. Ganz schwierige Situation mit Israel, mit den Juden, insbesondere. Natürlich im Spannungsfeld der arabischen Welt. Und er sagte, Herr Elsen, das ist ja so interessant, wir treffen uns ja immer regelmäßig, so im diplomatischen Korps und so, das nächste Mal, ich lade Sie mal ein, das ist ja ganz interessant, was Sie dazu sagen haben. Meine Güte, wer weiß, was da jetzt draus sich entwickelt, weil das ist natürlich wieder eine andere Dimension. Und so ist es eigentlich auch. Als bin ich mich damals in den Arm genommen, da sollte man nicht so viel rauchen oder überhaupt aufhören, da hatte ich so das Bild, eine ganz kurze Vision, wie ich vor Tausenden von Menschen stehe und von Gott erzähle. Zeugnis gebe, was Gott Fantastisches tut. Und da habe ich das Gefühl, bin ich auch noch lange nicht. Weil es ist so gewaltig, also die ganze Welt soll, das ist so ein bisschen so meine Ambitionen, oder wenn man sie fragt, also was ist, interessiert dich, ne, was ist dein Hobby? Mein Hobby ist, dass alle Leute nach Deutschland kommen und sagen, Gott wohnt in Deutschland, weil hier ist es so hell, hier ist so viel Liebe, hier werden wir geheilt, wenn wir hierher kommen, hier ist das Kreuz überall aufgestellt und alle Menschen geben ihre Lasten Jesus und kriegen dafür Segen um Segen, Gnade um Gnade, Frieden und Freude, weil hier die Menschen das verstanden haben. Und insbesondere die Politiker, die Entscheidungsträger in Kultur, Wirtschaft und Politik. Und deswegen haben wir auch ein Gebetsnetz hier für Deutschland gegründet. Eigentlich von Ingolf Elze, BFP, da hat sich da, als wir in Kirchheim auf der Bundeskonferenz im Herbst und so, haben wir so einen Vortrag gehalten über erhörliches Gebet. Uwe macht das in Süddeutschland, ich mache das hier in Norddeutschland mit noch so, also der Jan-Peter Borg, der ist gesagt, das geht nicht. Und es soll im Kelch vorgestellt werden. Und jetzt ist ja Gabi Wendler damit drin und wir wollen mal gucken, ob wir es nicht doch irgendwie hier vorstellen können. Also ich habe jetzt so einen Verteiler von vielleicht 40, 60 Personen, die wir wollen uns dann so einmal alle 6 Wochen treffen, zu einer Gebetszeit, so ein paar Stunden, dass wir Gottes Namen hier in diesem Land groß machen. Und wir haben es wirklich auf dem Herzen und ich sehe das auch, ich habe damit gar kein Problem, das wird auch passieren, weil Gott stellt sich zu seinem Wort. Und es ist so, wenn man so gesagt hat früher, ja und so, sprich nicht über Jesus und irgendwie und dann wirst du gleich schief angeguckt oder sonst, wie kannst du über alles sprechen, aber nicht über Gott. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. In den letzten Jahren ist es eine Offenheit für Gottes Wort. Also interessant ist, das gab so im letzten Sommer so eine Veranstaltungsreihe hier in Deutschland, Summer to Go nannte sie die sich, von einem Pastor Nachtigall aus Berlin angefangen. Die Gabi Wendlein, das ist Pastoren da in Neugraben, und wir saßen da irgendwie im Stadtpark und haben da, also hatte Geburtstag und Hausgruppe und so, haben wir uns unterhalten. Da kam eine junge Frau, sagen wir mal so um die 50, hallo und so. Sie hatte gerade ihr Leben Jesus übergeben. Sie ist die Besitzerin und Leiterin von Deutschlands führendem Wellnesshotel im Harz und Marktführerin und Meinungsbildnerin für den gesamten deutschsprachigen Raum, also sprich auch in Österreich und der Schweiz. Und alle Wellnesshotels sind ja auf Esoterik durchgestylt, könnte man sagen. Also das ist nichts ohne Ayurveda und was nicht alles. Und sie hatte sich jetzt bekehrt und hatte gesagt, und das hat sie auch gemacht, alles Esoterische raus, nur noch christliche Heilkunde. Das heißt, da gibt es keine Massagen, ohne dass für diejenigen dann auch gebetet wird. ganz anders. Haben die anderen, kamen die, die treffen sich auch regelmäßig, die anderen Hotelbesitzer haben gesagt, das finde ich ja toll. Wie ist denn das jetzt eigentlich mit diesem Christsein und dem Gläubigsein? Ne? Also, ja, hat sie gesagt, das klappt ganz hervorragend. Also wird ganz toll angenommen von den Kunden. Und dann war das Fernsehen da, der NDR war da. Und dann haben sie gesagt, ja, sowieso mit diesem Ayurveda, das ist so, da fehlt die Nachhaltigkeit. Wir brauchen etwas mehr, das war das Wort, was ich habe sie dann angerufen, weil wir da auch so ein Vortragsseil und Heilungsseminar machen wollen. Wir brauchen etwas mit mehr Nachhaltigkeit. Und irgendwie die christliche Heilkunde, die hat das. Und wir werden jetzt also alle, und da, also diese Bewegung ist da im Gange, strukturiert, Esoterik raus aus den Hotels, christliche Heilkunde. Ayurveda out. Christsein, gläubiges Christentum rein. Und ich hänge mich damit aus dem Fenster, das weiß ich, aber ich glaube, dass das so eine prinzipielle Bewegung ist. Es ist einfach, es ist so. Also wo man hinguckt, also man kann sich unterhalten mit wem man will, gläubige Christen bestätigen das eigentlich durch die Bank in Deutschland, vielleicht auch in anderen Ländern, weiß ich nicht so ganz genau, aber mindestens auch in Österreich, wenn ich sage, bin ich dann an einem Tag 100, 200 oder so, hunderte von Menschen, die sich bekehren auf seinen Veranstaltungen. Und hier ist es auch so, dass man sagen kann, die Offenheit für Gott ist da. Und wenn wir das begreifen, wer wir sind in Jesus Christus, dann dürfen wir genau das tun, was unser Job ist, nämlich die frohe Botschaft weitergeben. Und wir sollen uns nicht wundern, wenn Gott sein Wort mit Wundern und Zeichen begleitet. Und das tut er. Wir gehen nicht alleine. Es ist aus seiner Kraft. Es sind seine vorbereiteten Werke. Da, wo wir hingehen, ist er schon da. Und wir dürfen das tun, was uns aufs Herz liegt. Und wir dürfen sicher sein, es wird gelingen. Weil es ist Segen drauf, Gottes Willen zu tun. Und nach dem müssen wir uns allerdings ausstrecken. Und das ist auch ganz entspannend bei Gott, wenn wir sagen, ja, wir hören ja gar nicht Gott, ich weiß ja nicht, was du willst eigentlich, und sag mir doch mal, und ich höre dich immer nicht, dann dürfen wir annehmen oder sicher sein, Gott spricht immer, Gottes Geist spricht immer, wir sind nur nicht auf Empfang gestellt, wir dürfen das üben und wir dürfen Fehler machen. Keiner muss vollkommen sein. Ja? Wenn wir für andere beten, dann ist es wunderbar, das ist unser Job, wir sollen beten, aber wir sind nicht verantwortlich für die Ergebnisse. Ob jemand gesund wird oder nicht, liegt nicht in unserer Hand, sondern in Gottes Hand. Und wenn das 1001. Gebet hilft, dann ist das schön, aber ich kann 1000-mal zum Gebet kommen und es kann scheinbar nichts passieren, weil wir wissen überhaupt gar nicht, wo die Heilung eigentlich notwendig ist. Nicht, also das, 90% passiert im unsichtbaren Bereich, dort, wo wir nicht hingucken können, weil wir dafür keine Organe haben. Also wir wissen nicht, Heilung ist ein sehr komplexes Geschehen, wo jetzt da die Heilung passiert. Aber eins können wir sicher sein, Gottes Wort kehrt nicht leer zurück, kein Gebet ist umsonst gesprochen. Es passiert immer etwas, wenn wir beten. Und Gebet anzustreben, das zu tun, was Gott sagt, im Bemühen, seine Stimme zu hören, liegen wir am Anfang ganz oft daneben. Das heißt, wir sind von unserem Menschlichen bestimmt, wir sind von allem Möglichen bestimmt und eins davon könnte Gottes Stimme sein, aber wer weiß das schon genau. Also erstmal hört sich das alles sehr ähnlich an, was bei uns im Kopf rumschwirrt. So, also, aber wie das so ist, bei einem liebenden Vater, wenn sein Kind anfängt zu laufen und es läuft genau in die, sagt, komm, und es läuft genau in die Entgegensatzrichtung, dann haue ich ihm nicht einen auf den Kopf. Macht man nicht. Das heißt, ich darf und ich soll mich bemühen, Gottes Stimme zu hören und es macht nichts, wenn ich mich verhört habe. Weil Gott sagt, okay, wunderbar, ganz toll, aber hier geht's lang, wenn ich mich weiter nach ihm ausstrecke, ja? Und je mehr ich das trainiere, und da sehe ich bei unserem Kleinen, wenn der anfängt da laufen zu, der macht das ja Tag und Nacht. So wie der wach ist, fängt dann irgendwo sich hochzuziehen und das ist Intensität, ja? In jeder freien Minute Gottes Stimme hören zu wollen. Soll ich jetzt nach links gehen oder soll ich nach rechts gehen? Soll ich bei Rewe einkaufen oder bei Lidl? Wo soll ich jetzt hin? Soll ich das aus dem Regal nehmen oder das? Soll ich jetzt hier Gottes Wort sagen oder nicht? Man übt. Und keiner ist vollkommen, keiner ist perfekt. Aber im Üben werden wir immer besser, werden wir immer genauer. Also im Moment ist es so, oder nach einer Weile ist es dann so, da ich ja immer gezwungen bin zu beten, dass ich eigentlich sowieso, wenn ein Patient da in den Sprechzimmer, sag ich, das Erste, ich sehe den noch gar nicht, ich sage, Herr, was ist für diesen wichtig? Ne? Du kennst ihn ja schon, du hast ihn im Wartezimmer gesehen, du weißt, du hast ihn hierher geführt, was möchtest du, was soll ich jetzt machen? Was, wenn er wegen Kopfschmerzen, ja, sprich ihn darauf an, warum er sich nicht um seine Berufung kümmert. Ich sage, ja, ich habe den Eindruck im Gebet, soll ich fragen, warum du dich nicht um deine Berufung kümmerst. Ja, stimmt. hat Gott mir schon vor 2 Jahren im Gebet mal gezeigt, ein Eindruck, aber ich habe das immer zur Seite geschoben, ich bin Unternehmensberater, ich habe da auch keine Zeit für und so. Und jetzt kriege ich immer mehr Kopfschmerzen. Ja, Heilung von Kopfschmerzen. Ist eigentlich ganz anders gelagert, aber indem wir uns üben und uns bemühen, Gottes Stimme zu hören, wird es einfach immer mehr so, dass wir genau wissen, was Gottes Plan für den Menschen ist, was Gottes Willen ist. Und dann soll es uns nicht wundern, dass eben Gottes Wille auch dort in Erfüllung geht. Also ich meine, ich glaube, vielleicht sollte ich jetzt langsam mal, okay. Herr, ich möchte nochmal, das macht überhaupt nichts, Kinder sind klasse. Also ich bete mal kurz für euch, okay? Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist, Herr. Ich danke dir für diesen wunderschönen Tag, Herr. Und ich danke dir auch für alle, die heute nicht kommen konnten. Ich möchte dich darum bitten, Herr, dass du hier jedem einzelnen Herzen begegnest, Herr. Auch wenn es jetzt noch einzelne Gebete geben wird, aber dass du hier jeder Not, jedem Bedürfnis begegnest. Du kennst jeden Einzelnen, ist dir wohlbekannt, der heute hier ist. Und dass du freisetzt. Das, was du für ihn vorgesehen hast, was du für diese Person vorgesehen hast, als Wachstum im Glauben, an Heilung an Körper, Geist und Seele und was dir wichtig ist für diese Menschen, für jeden Einzelnen hier, das möge geschehen, Herr. Lass bitte jeden immer mehr erfüllt sein von deiner Freude, deinem Geist, deiner Vollmacht, deiner Autorität, Herr, die Werke der Finsternis zu zerstören und wirklich Salz und Licht zu sein auf der Welt, Herr. Ich danke dir, dass alle hier deine Kinder sind, Herr. Dass du jeden Einzelnen gerufen hast. Keiner ist hier, den du nicht heute hierher geschickt hast. Und ich bitte dich, dass du mit jedem weitergehst und führst und leitest um deines heiligen Namens für uns, Herr. Denn dein heiliger Name soll hoch erhoben werden und du sollst verherrlicht werden, Herr Vater. Das bitte, lass uns eine ganz große Sehnsucht im Herzen dafür bekommen. Ich bitte für uns alle hier. In Jesu Namen. Amen.